Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern und auch heute wieder mit Florian.
Und mit Ruth, hallo.
Hallo.
Was treibt das Universum?
Meinst du meine Hälfte des Universums?
Zum Beispiel.
Alles andere da draußen.
Welche Hälfte könnte denn? Die östliche, westliche, nördliche, südliche?
Ich glaube, ich hätte gern lieber die südliche. Da ist irgendwie erstens wärmer und zweitens mehr Zeug am Himmel zu sehen.
Okay.
Du schaust ja sowieso nie nach oben. Dir ist das eh egal, oder?
Ja, mir ist das wurscht.
Komm, gib mir den Süden. Ja, komm, kann. Bitte.
Ja, von mir aus. Kannst du haben.
Obwohl jetzt gerade, also was jetzt gerade im Universum los war, was cool war, war ja im Norden. Hast du es gesehen? Warst du live dabei? Bist du dem Mondschatten hinterhergeflogen?
Was? Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht, nein. Aber ich meine, die Sonnenfinsternis.
Ja, die war.
Die war auf der Nordhalbkugel.
Ja.
Hast du ein bisschen Footage gesehen?
Ich finde das immer so unspektakulär. Das darf man vielleicht gar nicht sagen als Astronom, aber Fotos von der Sonnenfinsternis.
Sag mal, ist mit dir?
Naja, nein, aber.
Sonnenfinsternisse unspektakulär.
Ich habe nicht gesagt, Sonnenfinsternisse sind unspektakulär. Ich habe gesagt, Fotos von einer Sonnenfinsternis finde ich unspektakulär, weil ich meine, ich sehe halt die Corona, okay, aber die habe ich schon oft genug gesehen. Und jetzt sehe ich es halt nochmal, aber ich glaube, das, was eine Sonnenfinsternis eine totale ausmacht, ist es halt selbst zu erleben, dass halt die Sonne plötzlich weg ist. Also ein Foto, wo die Sonne weg ist, kann ich mir jederzeit anschauen. Also das, du meinst, die Fotos, ja, ich habe es angeschaut, waren schöne Fotos dabei, aber es ist jetzt nichts, wo ich dann gesagt hätte, so meine Güte, wie beim Bild vom ersten schwarzen Loch oder andere Bilder oder irgendwie sowas, dass mich die so beeindruckt hätten. Also Sonnenfinsternis muss man selbst erleben, glaube ich.
Das stimmt natürlich, aber ist halt schwierig, ne? Das mit dem selber erleben und dann ist aber trotzdem, ich finde es trotzdem, wenn man jedes Mal, wenn man dann so diese Bilder sieht wieder, denkt man sich, boah, arg, oder?
Ja.
Also irgendwie schon, ich meine, beeindrucken dich Bilder vom James Webb und den Strukturen in den Spiralarmen und so weiter auch nicht, weil du dir das auch jederzeit anschauen kannst, oder was?
Nein.
Man kann sich alles jederzeit anschauen mittlerweile.
Ja, aber es beeindruckt mich dann vom James Webb zum Beispiel ein Bild, weil ich da was drauf sehe, was ich vorher noch nicht gesehen habe oder was rausgefunden habe, was ich vorher noch nicht rausgefunden habe. Das Bild von der Sonnenfinsternis zeigt mir halt nur, dass gerade jetzt in den USA und in Nordamerika halt eine Sonnenfinsternis war, aber das habe ich schon vorher schon gewusst. Also da habe ich jetzt nichts Neues erfahren aus dem Bild. Also es sind schon schöne Bilder. Ich habe nur gesagt, bin jetzt nicht gespannt vor dem Computer gesessen und habe mir da jetzt irgendwelche Livestreams oder Bilder angeschaut, weil...
Nein, ich verstehe. Ja, es ist jetzt nichts irgendwie mega Neues. Ja. Obwohl es ist gerade natürlich cool, weil die Sonne gerade in ihrem Maximum ist mit Aktivität und Ausbrüchen und so weiter. Die Corona ist natürlich irgendwie viel riesiger und man sieht diese kleinen Ausbrüche, diese Explosionen auf der Sonne, man sieht die ja dann auch mit freiem Auge.
Ja, ja.
Also klar, da muss man natürlich dabei sein.
Genau.
Schon. Aber wenn man das Foto sieht und man sieht diese kleinen roten Würstchen, irgendwie kann man sich das so gut auch vorstellen, wie das jetzt wäre, wenn man das jetzt live sehen würde, oder?
Ich weiß nicht. Ja, ich finde ja Sonnenfinsternis ist schön, aber wenn ich dabei gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich zutiefst beeindruckt gewesen, aber ich war halt nicht dabei. Also ist mir wurscht.
Verstehe. Aber okay. Was hältst du von Sonnenfinsternissen auf anderen Planeten?
Ja, noch weniger, weil da komme ich noch weniger hin.
Was das angeht, ja, korrekt. Aber es gibt ja natürlich auch immer wieder Sonnenfinsternisse auf anderen Planeten und wir haben da ja genauso Bilder davon.
Ja.
Also in Wirklichkeit ist es dann vielleicht gar nicht so anders, ob man jetzt ein Bild von der Sonnenfinsternis irgendwie in den USA, die gerade in den USA war, sieht oder zum Beispiel ein Bild von einer Sonnenfinsternis auf dem Mars.
Ja, aber die müssen noch langweiliger sein, weil kriegen ja nicht mal eine totale hin auf dem Mars.
Das stimmt, da gibt es keine totalen Sonnenfinsternisse. Dafür aber... Die ganze Zeit, immer und überall. Das ist, auf dem Mars gibt es ja irgendwie fast jeden Tag irgendwo eine Sonnenfinsternis, weil diese zwei Monde vom Mars, weil diese zwei Monde so nah am Mars dran sind und drum so schnell um den Mars rundherum fliegen, dass da einfach so viel mehr Chancen bestehen, dass sie da irgendwie vor der Sonne vorbei rasen. Und wenn sie das tun, wenn es am Mars eine Sonnenfinsternis gibt, ist auch cool, wenn es am Mars eine Sonnenfinsternis gibt, dann bis zu 7-mal hintereinander.
Okay.
Weil das Ding, also Phobos vor allem, der ist so nah am Mars dran, der ist so schnell, der braucht nur 7,5 Stunden einmal rundherum. Und wenn er dann einmal vor der Sonne war, ist er halt das nächste Mal 7,5 Stunden später auch noch immer vor der Sonne. Und das dann bis zu 7 Mal hintereinander, bis sich seine Bahn quasi so weit langsam verschoben hat, dass er eben nicht mehr dann an der gleichen Stelle nicht mehr die Sonne trifft. Ja? Also das ist ja wie bei der Umlaufbahn unseres Mondes auch so, ne? Dass sich die Bahn dann so langsam verschiebt, dass der Mond dann halt unten oder oben drüber fliegt. Ja? Und am Mars ist es halt so, dass es viel öfter hintereinander, weil die Monde halt auch quasi näher dran sind und nicht die ganze Sonne abdecken, sondern halt nur einen Teil, ja? Dass das da gleich irgendwie bis zu 7 Mal hintereinander stattfindet. Schon cool, oder?
Ja, wenn man dort wäre.
Ja, wenn man da schon wieder. Aber ich finde auch die Bilder cool, weil die Rover, wir haben ja die Bilder von den Sonnenfinsternissen am Mars, die Rover nehmen ja da immer wieder diese Bilder auf. Ja.
Denen ist es sich auch wurscht.
Ja, denen ist es garantiert nicht wurscht. Schau dir das Gesicht an von Perseverance. Wer irgendwie schon ganz aufgeregt ist. Es war jetzt gerade wieder am 8. Februar war das. Also genau 2 Monate vor der Sonnenfinsternis, vor der totalen Sonnenfinsternis, war wieder mal so eine Gelegenheit, wo eben auch der Rover Perseverance diese Sonnenfinsternis aufgenommen hat. Und dass die Bilder schon auch cool aus. Das schaut ein bisschen so aus wie so googly eyes, was die diese,
ja, ja.
Diese Glubschaugen, die man dann irgendwo ja, hinklebt. Könnt ihr euch vorstellen. Ja, so die dunkle, unregelmäßige Form vom Phobos ist dann halt so vor der Sonne, dass halt unser Hirn dann gleich irgendwie ein Auge draus macht.
War Mars auch alles ausgebucht?
Wahrscheinlich. Wenn man nicht sicher, ob Perseverance noch eine gute Unterkunft gefunden hat. Ja, hast du das auch gesehen, diese Karte? Ich weiß nicht, ob das echt war, wo alle Unterkünfte oder Status der Airbnbs in den USA ausgebucht und da war genau so eine rote Linie, die quasi genauso
habe ich gesehen.
Die Totalität gelaufen ist. Glaubst du, das war echt?
Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht nachgeprüft, aber ja. Ich meine, ja, es ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Also.
Ja, wie auch immer. So viel zur Sonnenfinsternis auf dem Mars. Ah ja, noch was auch cool war. Es hat nicht nur Perseverance Bilder von dieser Sonnenfinsternis gemacht. Die macht man übrigens nicht einfach nur, damit man schöne Bilder hat, sondern man möchte mehr über die Umlaufbahn von Phobos lernen. Ja, und man kann natürlich aus den Bildern, aus den Beobachtungen und quasi dem Vergleich der Form und so weiter, kann man sich der Dauer, bla bla bla, kann man sich ausrechnen oder kann man sich besser ausrechnen, wie Phobos den Mars umläuft. Und das ist spannend, weil der das ja nicht mehr allzu lang machen wird, ne?
Naja, ein bisschen schon noch. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie auf die Uhr schauen und warten.
Nein, also bald auf astronomisch, wie immer, ein Dutzend Millionen Jahre so. Na, aber vielleicht sogar schon früher als gedacht. Also vielleicht sogar schon so 10 bis 20 Millionen Jahre, vielleicht auch 50, man weiß es nicht so genau. Aber er nähert sich auf jeden Fall dem Mars, ja. Also seine Umlaufbahn wird kleiner und kleiner und der wird dann natürlich irgendwann zerbröseln, vermutlich. Also er wird nicht auf dem Mars aufschlagen, also ganzer. Dafür ist er nicht fest genug, nicht dicht genug. Das ist ja auch so eine Art, naja, wie ein Asteroid, ne? So ein Geröllhaufen quasi.
Ja, man geht auch davon aus oder man vermutet auch, dass es ein eingefangener Asteroid sein könnte oder beide Monde eingefangene Asteroiden sein könnten. Und ja, durch die Gezeitenkräfte kommen die immer näher. Also bei unserem Mond geht weg durch die Gezeitenkräfte von der Erde und die gehen ran an den Mars durch die Gezeitenkräfte.
Genau. Der Deimos geht auch weg, aber Phobos geht ran.
Ja.
Also das heißt, dann wird der Mars einen Ring haben. Das ist schon cool. Also immer sagen wir so, Mist, 20 Millionen Jahre. Naja, aber gut, diese Bilder sind natürlich auch da, dass man da irgendwie mehr herausfindet über die Umlaufbahn vom Phobos. Und wer noch diese Sonnenfinsternis detektiert hat, fand ich auch sehr spannend. Kein Rover, sondern InSight, Seismometer des Mars.
Okay,
das ist diese Landefähre, die auf dem Mars gelandet ist, aber stationär ist und dort einfach seismologische Untersuchungen macht, Marsbeben aufzeichnet quasi.
Und hat die das gemessen?
Ja, schräg, hä? Die hat diese Sonnenfinsternis registriert. Das denkt man sich im ersten Moment, okay, hat registriert. Und dann denkt man sich, Moment mal, Sonnenfinsternis, da geht's ja ums Licht und nicht um irgendeine Schwerkraftwirkung, oder? Und es war auch nicht die Schwerkraft von Phobos, nicht wie beim bescheuerten Three-Body-Problem. Du hast das gesehen, oder?
Ja.
Ich bin auch gerade dabei, mir das anzuschauen. Ich ärgere mich so die ganze Zeit.
Können wir ja später bei den Side-Trips drüber reden.
wie sich die drei Körper aufreihen aneinander, die alleinen sich und plötzlich zieht die Leute alle in den Weltraum.
Erstens, Ruttmann spoilert nicht. Und zweitens machen wir, reden wir nachher drüber.
Aber ja, okay, reden wir nachher drüber. Auf jeden Fall ist es jetzt bei der Sonnenfinsternis am Mars nicht so, dass es die kombinierte Schwerkraft von Sonne und Phobos, wie sie sich treffen am Himmel, da irgendeinen einen Ausschlag verursacht. Nein, so funktioniert das nicht. Da haben sie sich überlegt, was war's? War irgendwelche vielleicht, keine Ahnung, ja, Wetterveränderungen? Das ist ja auf der Erde auch so, dass dann irgendwie Stürme aufzieht und die können natürlich das Seismometer zum Ausschlagen bringen. Nein, das Wetter wird ja auch gemonitort am Mars, ist eigentlich gleich geblieben, ja. Es hat jetzt nicht so eine starke Wetterveränderung verursacht. Aber was passiert ist, die Bodentemperatur.
Ah, ja.
An der Stelle ist gesunken. Mhm. Die Bodentemperatur ist gesunken und zwar um 2 Grad. Also schon so ein bisschen, nicht so viel, aber 2 Grad. Und 2 Grad weniger Bodentemperatur führen zu kleinen Veränderungen im Boden, ja. Wie der Boden quasi dann sich ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen zusammenzieht und so weiter. Und das ist das, was dieses Seismometer aufgezeichnet hat.
Ah, cool.
Ziemlich cool, oder? Mhm. So sensitiv ist das, ja, muss man sich mal vorstellen. Ja? Das kann die kleinen Veränderungen im Boden aufzeichnen, die durch eine Temperaturänderung bei einer Sonnenfinsternis von Phobos entstehen.
Tolles Gerät. Ist gut gebaut.
Tolles Gerät. So viel zum Mars und meiner Sci-Fi-Spoiler-Reihe. Tut mir leid. Vielleicht schneidest du das eh raus, oder?
Schau mal.
Reden wir nachher noch drüber, oder?
Ja, ja.
Gut, dann können wir ja da jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen.
Ja, tu mir das.
Was ist sonst noch passiert? Ich weiß nicht, ist dir noch irgendwas aufgefallen? Ist jetzt gerade irgendwie auch so weltraummäßig, jetzt war gerade wieder mal nicht so viel los, oder?
Ja.
Ist keine Rakete explodiert oder?
Ja gut, das ist ja Raumfahrt, da ist jetzt sowieso immer mal so, also eher ein bisschen der Wissenschaft. Habe jetzt auch nicht so viel geschaut, weil ich viel unterwegs war, was so der astronomischen Forschung passiert ist, aber war schon einiges.
Ja.
Irgendwas mit einem schwarzen Loch und irgendwas mit einem Gamma-Blitz, habe ich so Schlagzeilen gesehen, wo was los ist und irgendwelche James-Webb-Sachen, die wieder irgendwas in Frage stellen und so Zeug halt ist
so
passiert.
Zeug halt, ja.
Sonnenwind nachgewiesen haben sie. Sonnenwind auf anderen Sternen haben sie nachgewiesen.
Ah, wie nachgewiesen?
Mit Hilfe von Daten des Weltraumteleskops XMM Newton, wie ich dieser Schlagzeile entnehme, konnte ein Team der Uni Wien Röntgensignale vom Sonnenwind fremder Sterne messen.
Okay. Frage mich jetzt gerade, wie das geht.
Ja, sie haben anscheinend gemessen, wie der Sonnenwind, der quasi von dem Stern weggeht, auf das interstellare Material trifft, wenn ich jetzt so kurz drüber scanne, und dann wird halt anscheinend Röntgenstrahlung frei dabei.
Ja, naja, wird halt urheiß, ja. Wenn irgendwie so superschnelle Teilchen, die Masse haben, nicht so wie Licht, ne, sondern Protonen und so weiter, dann auf irgendwie interstellares Medium, also andere Protonen krachen. Hm. Ja, okay. Aber gut, irgendwie wusste man schon auch, dass das mit dem Sonnenwind und Stern und so.
Dass es das gibt, hat man natürlich gewusst, aber jetzt hat man es mal nachgewiesen.
Ja, na okay.
Wenn man es nachweist, dann kann man auch Stärke messen und so weiter und keine Ahnung, irgendwas anderes, vielleicht über die Magnetfelder rauskriegen, dann wird man schon was rauskriegen, wenn man das jetzt dann öfter und mehr machen kann.
Irgendwas wird man schon dabei rauskriegen.
Genau.
Aber ich weiß nicht, also es ist schon interessant, aber mich hat vor allem eine Geschichte da gecatcht und ich habe mir gedacht, ich mache sie einfach gleich zur Hauptgeschichte, weil
okay.
Es ist eigentlich sehr, sehr komplex und
bin ich gespannt.
Und du hast es sicher auch gehört, weil diese Geschichte war riesig in den Medien.
Okay.
Ich glaube, jede größere Zeitung hat sogar da irgendwie einen Artikel drüber gehabt und so weiter. Ein Freund hat mich drauf angesprochen, irgendwie bei einer Party, irgendwie so, natürlich gleich direkt am gleichen Tag, ich natürlich nicht irgendwie Nachrichten gelesen und keine Ahnung gehabt. Es geht um die Expansion des Universums.
Ah, okay. Nein, ich weiß gar nicht, ob ich da was mitbekommen habe. Geht es um die bisher genaueste Vermessung des Universums, weicht von Vorhersagen ab?
Ja, das muss das sein.
Genau. Okay, gut.
Also diese Schlagzeile gab es in den verschiedensten mehr oder weniger clickbaitigen Varianten. Das war jetzt eine weniger spektakuläre Variante. Auch eine Schlagzeile mit expandiert das Universum doch nicht ewig oder ist die Expansion des Kosmos doch nicht nachgewiesen oder keine Ahnung. Ja, also es ging auf jeden Fall um die Expansion des Universums und dass da irgendwas ist, was nicht so ist, wie man bis jetzt angenommen hat.
Mhm.
Es geht um die dunkle Energie.
Okay.
Es ist eigentlich halbwegs gut gecovert worden. Es war jetzt dann irgendwie auch gar nicht so mega spektakulär und irgendwie so wahrscheinlich, weil die meisten dann doch nicht verstanden haben, worum es gegangen ist. Es geht um die ersten Ergebnisse von DESI, dem Dark Energy Spectroscopic Instrument.
Ah, ich sehe es gerade, ich habe es gerade aufgemacht. Es sind ein ganzer Haufen Papers da, irgendwie 3 Key Publications und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 noch mehr Supporting so Publications, und die besprichst jetzt alle durch, alle 15 oder was?
Wie sie alle sind. 15 Gut, kommen jetzt dran, weil ich habe sie natürlich in der Vorbereitung alle gelesen.
Gut, da passt, dann geh dabei spazieren und du rufst mir an, wenn du fertig bist, dann komme ich wieder zurück ans Mikrofon und sag was.
Na, man fragt sich ja dann sowieso, vielleicht fragt ihr euch das auch oft, ich frage mich zumindest oft, warum gerade jetzt? Warum ist da jetzt gerade irgendwie eine Nachricht dann da überall? Ja, warum, was ist da passiert? Und es ist so, es war wieder eine große Tagung. Die Amerikanische Physikalische Gesellschaft hat ihre Jahrestagung abgehalten, und da war man jede Menge Präsentationen und da, da, da. Und eine Präsentation, eine Pressekonferenz quasi, war die DESY-Kollaboration hat die Ergebnisse ihres ersten Jahres an Beobachtungen veröffentlicht. Und die machen das halt, weil es eine riesen Kollaboration ist, machen die das natürlich so, dass sie das koordinieren, dass nicht irgendwie ein Teil der Kollaboration sagt, oh, wir haben das jetzt schon früher gemacht, wir veröffentlichen jetzt das und so weiter, damit es da innerhalb dieses Riesenteams nicht zu irgendwelchen Unstimmigkeiten kommt, machen sie das einfach alle quasi auf einmal. Und da werden dann halt alle Papers gemeinsam mehr oder weniger rausgeworfen, rausgehaut, zum Anlass jetzt dieser großen Tagung quasi, ja. Okay. Dark Energy, Spectroscopic Instrument. Ich glaube, wir haben schon mal in einer Folge drüber geredet.
Das
ich habe sogar versucht, sie zu
sein.
Finden, habe sie aber irgendwie jetzt dann auf die Schnelle doch nicht mehr gefunden. 5 Minuten vor der Aufnahme. Ja, wie auch immer. Wir haben da drüber schon geredet. Dieses Instrument ist auf einem 4 Meter großen Teleskop, Kitt Peak, angebracht. Also jetzt gar nicht jetzt eins der Riesenteleskope, aber einfach das Instrument selber ist so cool. Was macht das Instrument? Das Instrument erstellt die umfangreichste spektroskopische Durchmusterung des Universums so far. Ja? Also nimmt Spektren auf von so vielen Galaxien wie nur irgendwie möglich, um ihre genaue Position und Entfernung, ja, so 3D, ja, Entfernung zu bestimmen über die Rotverschiebung und so weit wie möglich zurück ins Universum, um eine Entwicklung da irgendwie festzumachen. Ja?
35 Millionen Galaxien lese ich ja gerade. Während der 5-jährigen Laufzeit alle 20 Minuten 5000 Galaxien unter
das
idealen
krass,
Bedingungen.
Oder? Weil auch wenn man sie, wenn man dann irgendwie sieht, ich habe 40 Millionen sogar da stehen, aber gut.
Ja, vielleicht sind sie besser geworden als sie.
40 Millionen Galaxien, denkst du, ja, okay, 40 Millionen, ja gut, ja, 40 Millionen, große Zahlen, ja. Aber wenn man sich dann überlegt, was genau das bedeutet, ja, irgendwie jede halbe Stunde 5000 Galaxien spektroskopiert. Ja, es ist extrem cool. Und wie sie das machen, ich bilde mir ein, dass wir darüber geredet haben, wie das funktioniert mit diesen Fibers, mit diesen einzelne Glasfaserkabeln quasi in einer, auf einer großen, runden Scheibe angebracht, die sich alle einzeln unabhängig voneinander positionieren und bewegen können. Auf der Webseite des Projekts steht dann Using 5000 Robots to map the universe. Können schon, oder? Mit den Schlagzeilen. Schon gut irgendwie so mit den Überschriften. Wir verwenden 5000 Roboter, um eine genaue Karte des Universums zu erstellen. Und das sind Roboter, ja. So jedes dieser Glasfaser-Instrumente quasi, jedes dieser einzelnen Empfangsdinger ist ein einzelner Roboter, der sich unabhängig quasi eigenständig bewegen kann. Das schaut extrem cool aus. Da gibt's ein Video. Ich schicke dir dann den Link, ja, dann kannst du es in die Shownotes tun. Das ist aus einer Planetariums-Show übrigens. Die ist frei erhältlich im Internet. Schaut sie euch an, die ist ziemlich cool. Wir haben über das DESY-Instrument eine eigene Planetariums-Show gemacht. Und da sieht man, wie diese 5000 Roboter da in Aktion sich quasi aneinander vorbeidrehen und da irgendwie diese komplexen Bewegungen ausführen, damit sie so, sich selbstständig positionieren können. Um natürlich, wenn du irgendwo hinschaust auf den Himmel, sind die Galaxien woanders. Und da musst du so schnell wie möglich deine Glasfasern genau dorthin tun, wo auch die Galaxien am Himmel sind. Ne? Das für 5000 und das so schnell wie möglich und hintereinander und so weiter und so fort. Es ist jetzt sehr, sehr faszinierend. Auf jeden Fall haben sie jetzt ein Jahr von diesen insgesamt 5 Jahren, die das Instrument ein Drittel des Himmels beobachten wird. Ja? Ein Drittel. Wir haben dann eine Karte von einem Drittel des ganzen Himmels, die 11 Milliarden Jahre quasi zurückgeht. also bis, nicht ganz am Anfang, aber bis in die frühe Kindheit des Universums zurück. Gell?
Da war der Himmel auch noch kleiner damals, ist ja einfach.
Das stimmt. Aber es ist schon, ja, ist schon ziemlich cool. Also das, was wir dann für Daten haben nach diesen 5 Jahren, natürlich extrem cool. Aber man möchte bei so einem Organ-Survey, bei so einem Projekt natürlich dann jetzt auch nicht 5 Jahre plus Analysezeit von wahrscheinlich noch einem oder zwei oder so Jahren warten, bis man da die ersten Ergebnisse präsentiert. Und darum kommt jetzt einmal so die Präsentation der First-Year-Data. 6 Millionen Galaxien sind's.
Ja, es sind auch schon einige, da kann man schon was machen.
Also sie sind schon ziemlich on track, schaut gut aus. Und sie haben eben diese, ich weiß nicht wie viel Dutzend, ja, also es gibt diese 3 Hauptpapers und dann noch ein Dutzend ungefähr Supporting Papers, wo sie halt genau die Daten beschreiben, die Analyse der Daten und so weiter und so fort. Das ist natürlich super, dass das nicht alles in ein Paper gepackt ist, sondern dann hast du quasi die Datenanalyse, aus der dann die ganzen anderen Papers kommen, separat in einem Paper und so weiter und so fort. Ja. Also ihr müsst jetzt nicht euch da durchquälen durch all die Supporting Papers. Da hat sich schon die ganze DESI-Kollaboration durchgequält. Vertrauen wir ihnen einfach.
Das ist dein Job, sonst gefälligst machen.
Naja, und das sind eben diese 3 Hauptpapers und es geht in allen 3 im Grunde um die Struktur des Universums, die jetzt aus diesen Einjahresbeobachtungen da gemessen wurde. Ja, wir messen die Verteilung der Galaxien, die Struktur des Universums über einen Zeitraum von 11 Milliarden Jahren. Ja, also die Struktur des Universums und ihre zeitliche Veränderung. Mhm. Um den Effekt der dunklen Energie, also der Expansion des Universums, der sich verändernden, möglicherweise Expansion des Universums, ja, zu kartografieren. Und what have they found? Was ist das wo gleich die Medien so drauf gesprungen sind?
Alles ist falsch.
Alles ist falsch, alles ist anders. Nein, überhaupt nicht. Es ist eigentlich erstaunlich nicht anders. Es ist eigentlich ziemlich, es passt eigentlich ziemlich gut auf das, was wir erwartet haben. Aber, es gibt Evidence, es gibt Evidence ist jetzt ein starkes Wort. Es gibt Hinweise auf eine sich verändernde dunkle Energie.
Das ist jetzt aber Zufall. Also, hat überhaupt nicht.
Wie meinst du Zufall?
Nein, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Ich habe nur gerade gestern erst eine Sternengeschichtenfolge aufgenommen, die in 2 Wochen erscheint, also eine Woche nachdem diese Folge hier erschienen ist. Und da geht's um die Quintessenz, also eine sich verändernde kosmologische Konstante quasi. Also dunkle Energie,
die. Das passt sehr gut, Florian, ja. Das hast du gut gemacht.
Ja, aber war komplett Zufall. Also, ich habe das, aber zumindest bin ich jetzt vorbereitet.
Das ist super, weil das mit der Quintessenz. So richtig verstanden habe ich das ja auch noch nie.
Also vielleicht nicht. Kannst du da bist. Entschuldigung. Ich habe es nur zusammengefasst, das, was ja man verstehen kann.
Also, nein, aber
fang du mal an, genau.
Stay with us, yeah? Stay ja. With us. Hold tight. Worum geht's? Im Standardmodell des Universums, unser Lambda CDM, Lambda Cold Dark Matter Universum, das beste, bei weitem best-fit-Modell des Universums, das wir haben. Obwohl immer wieder kleine Problemchen auch aufpoppen, aber das passt extrem gut zu dem, was wir beobachten und so weiter und so fort. Ja. In diesem Standardmodell gibt es die Cold Dark Matter, ja, die Masse, die Materie und das Lambda. Das ist ja das Lambda Cold Dark Matter Modell. Das Lambda, das ist die dunkle Energie, die Expansion dieser Dark Matter beschreibt. Ja, also wir haben ein Universum, das mit hauptsächlich dunkler Materie gefüllt ist und ganz, ganz wenig Zeug, das wir sehen können, das normale Material. Ja, das vernachlässigen wir jetzt mal mehr oder weniger. Also wir haben das Universum, das mit dieser dunklen Materie gefüllt ist, das sich ausdehnt und zwar durch diese dunkle Energie, dieses Lambda, das da im leeren Raum quasi drinnen ist und die Materie auseinandertreibt und zwar immer schneller und schneller und schneller. Ja, das ist das, was wir quasi beobachten. Nur ist dieses Lambda, diese dunkle Energie, im Standardmodell konstant.
Genau, also wir gehen davon aus, nach den bisherigen Daten, du wirst uns vielleicht etwas Neues erzählen, dass eben die dunkle Energie durch eine kosmologische Konstante beschrieben wird, dass also das, was die Ursache der dunklen Energie ist, also die Ursache dieser beschleunigten Expansion, dass das überall im Universum dasselbe ist.
Genau.
Das ist quasi das, was mathematisch eben mit der kosmologischen Konstante beschrieben wird. Und weil die mathematisch auch oft mit Lambda bezeichnet wird, steht einem das Lambda in diesem Lambda-CDM-Modell drinnen.
Ja, das ist Einsteins Schuld. Der hat sich das ausgedacht. Der hat natürlich noch nichts von der beschleunigten Expansion des Universums geahnt. Er wollte damit das erreichen, dass sich das Universum quasi gar nicht ausdehnt. Ne? Das war die ursprüngliche Idee hinter diesem Lambda, weil er das gern gehabt hätte, dass einfach immer alles gleich bleibt. Ja, das ist so, wie wir das eigentlich alle am liebsten hätten, dass sich nie irgendwas verändert.
Man hat ja früher gedacht, das Universum verändert sich nicht, aber dann hat Einstein seinen eigenen Gleichungen nicht genug vertraut, weil die haben gezeigt, dass das Universum quasi dynamisch ist, also sich ausdehnen oder halt kollabieren kann. Und wenn du halt Masse drin hast im Universum, was ja der Fall ist, dann hätten Einsteins Gleichungen halt gezeigt, okay, das fällt dann in sich zusammen und das wollte er nicht. Und darum hat er gesagt, ja, da braucht es irgendwas, das dafür sorgt, dass dieser Kollaps quasi aufgehalten wird. Und das war eben diese kosmologische Konstante, die hat er reingetan. Und dann war sie halt drin in den Gleichungen. Als man entdeckt hat, dass das Universum expandiert, hat man die halt dann auf Null gesetzt. Und dann hat man dann die dunkle Energie entdeckt in den 1990er Jahren. Also festgestellt, das wird nicht nur größer, das wird immer schneller größer. Also habe ich gedacht, okay, dann schmeißen wir die wieder rein, weil jetzt können wir es nehmen, um das Ganze zu beschleunigen.
Praktisch. Hm? Was man noch dazu sagen muss, man muss dafür ja nicht wissen, was das ist, ne? Mhm. Es ist einfach nur eine Zahl, mehr oder weniger, in den Gleichungen, die das Universum beschreiben. Und da setze ich einfach eine Konstante hinein, also eine Zahl, die immer das Gleiche ist. Und dann, ja, schaue ich, was es vorhersagt und beobachte die Welt da draußen und sehe, aha, okay, passt ganz gut, ja. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, was diese dunkle Energie ist, was sie verursacht, wo sie quasi herkommt, aber man kann natürlich einfach mathematisch da was beschreiben, ohne zu wissen, was es ist. Jetzt ist es aber so, dass dieses Lambda, diese Konstante, nur eine Möglichkeit ist, ja. Das ist quasi die simpleste, einfachste Version der dunklen Energie, ist, dass sie einfach überall und immer gleich ist, räumlich und zeitlich konstant. Das ist die einfachste Variante. Im Grunde, in den Gleichungen ist ja dann dieser Parameter drinnen, dieses W, dieses W, der auch andere Werte annehmen kann und nicht konstant sein muss. Und je nachdem, welchen Wert dieses W, dieser Parameter hat, ja, wenn er minus 1 ist, ist es quasi die kosmologische Konstante, dann ist es immer gleich. Und wenn das aber nicht minus 1 ist, dann kriegt man andere Versionen der dunklen Energie, die nämlich nicht konstant sind.
Genau, also es muss negativ sein, sonst funktioniert es nicht.
Genau, es muss negativ sein, es könnte aber einfach ein bisschen größer als minus 1 oder ein bisschen kleiner als minus 1 sein.
Genau.
Dieser Wert. Aus den Beobachtungen von kosmischen Hintergrundstrahlung zum Beispiel und so weiter, kommt raus, dass dieses W ungefähr minus 1 ist.
Ja.
Das ist wieder mal so eins von diesen annoying things, ja. Warum kann es nicht einfach, wenn es nicht minus eins ist, einfach ganz anders sein? Also, warum muss es dann minus 1,02 sein oder so, ja? Ah, naja, wie auch immer. Wir können das noch nicht jetzt so genau messen, natürlich, um zu sagen, ja, es ist genau minus eins oder nein, ist es nicht. Aber es gibt möglicherweise eben Hinweise darauf, dass es diese dunkle Energie nicht konstant sein könnte. Aus der Theorie, ja. Und das ist eins dieser theoretischen Modelle, um die nicht konstante dunkle Energie zu beschreiben. Die veränderliche dunkle Energie ist diese Quintessenz.
Genau. Und der grundlegende Unterschied, abgesehen von dem mathematischen, ist auch, zumindest sagen das die Leute, die sich das ausgedacht haben mit der Quintessenz, eben, dass man damit das Ganze halt ein bisschen, ja, variabler hinbekommt, weil die kosmologische Konstante, die ist halt so, wie sie ist. Das ist dieser Wert, den man hat. Und der ändert sich dann eben auch nicht, logischerweise, sonst wäre es ja keine Konstante. Und der muss aber dann trotzdem alles erklären können, was wir beobachten. Also der muss genau so abgestimmt sein, dieser Wert der kosmologischen Konstante, schon quasi mit der Entstehung des Universums so abgestimmt sein, dass der halt nicht zu groß ist, dass die Expansion am Anfang nicht zu schnell abgeht, weil sonst würden sich keine Galaxien bilden, wenn es zu schnell expandiert am Anfang. Und danach muss die Expansion halt genau so schnell sein, wie wir es halt jetzt beobachten. Das heißt, du musst an dieser einen Schraube, die du hast bei der kosmologischen Konstante, also den Wert, den sie hat, musst du halt wirklich zu Beginn des Universums exakt einstellen, wie es sein soll. Und dann musst du halt irgendwie erklären können, warum hat die gerade den Wert, den es hat. Und bei der Quintessenz, wenn du sagst, das kann eh irgendwie sein, also irgendwie auch nicht, aber das kann sich halt ändern, dann kann man sich da auch, und da kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber ich habe gelesen, dass man das erklären kann, dann kann man eben auch erklären, wie zum Beispiel diese Quintessenz, was auch immer das dann physikalisch im Detail sein mag, dass die dann eben auch mit der Materie im Universum quasi so wechselwirkt und sich das dann im Laufe Laufe der Zeit halt natürlich auf den Wert einstellt, den wir halt beobachten, weil das Zeug halt dynamischer ist, weil es halt nicht zu jeder Zeit und nicht an jedem Ort des Universums gleich sein muss, so wie es halt bei der kosmologischen Konstante der Fall wäre. Und drum haben die damals gesagt, ist die Quintessenz eigentlich ein ziemlich praktisches Ding.
Ja, und vor allem ist es halt auch so vom Konzept her irgendwie sehr passend, weil die Quintessenz ist ja sowas Ätherisches, Esoterisches. Beinahe, also esoterisch. Ne?
Weißt du, wo der Name herkommt?
Das übrigens fünfte Element, ne?
Ja. Na, ich hab's, das spoilere ich zwar meine eigene Sternengeschichtenfolge, aber egal. Das, ursprünglich kommt ja wirklich das fünfte Element, also zur Luft, Feuer, Wasser, Erde und so weiter dazu. Das war es in der Philosophie in Griechenland, das fünfte Element. Aber die haben das, das kann man in dem Paper auch noch nachlesen, die haben gesagt, okay, in klassischen Modell des Universums haben wir quasi vier Dinge, die beitragen zur gesamten Energiedichte, und das waren bei denen normale Materie, dunkle Materie, Neutrinos und Strahlung. Die vier Dinge sind das, was quasi die gesamte Energiedichte im Universum ausmacht, und wir sagen jetzt, es gibt noch ein fünftes Ding, nämlich die Quintessenz.
Okay, aber warum nimmt man da jetzt die Neutrinos raus aus der normalen Materie?
Damit das Quintessenz für den Katz wahrscheinlich.
Oder Leute. Okay, whatever. Na, aber es ist natürlich Quintessenz. Es klingt auch so, es klingt schon so, ja, logisch, oder? Es ist die Quintessenz. Naja, wie auch immer. Was ist jetzt in diesem Paper passiert? Was ist jetzt da mit den Beobachtungen von Daisy passiert? Das ist immer gefährlich. Also es wäre natürlich alles viel einfacher, wenn die dunkle Energie konstant wäre. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht, ja? Wie du gerade angesprochen hast. Es gibt verschiedene Probleme, zum Beispiel dieses Tuning-Problem, warum die dunkle Energie genau gerade den richtigen Wert hat. Man kann immer im Nachhinein sagen, ja, sonst gäbe es uns nicht.
Ja, ist ja langweilig.
Ist ein bisschen ein schwaches Argument, ja, so dieses anthropozentrische Looking Back. Und weil wir jetzt da sind, muss es am Anfang ja auch so gewesen sein, sonst wären wir nicht da. Ja, stimmt, aber das ist ja so schwer, dann auch halt da irgendwie zu widerlegen oder da irgendwie was damit anzufangen.
Erklärt halt nichts.
Also das erklärt nichts.
Es ist halt so, wie es ist. Wenn es anders wäre, wäre es anders.
Also wäre es anders, so ist es. Ja. Ich meine, da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Stimmt natürlich. Aber viel anfangen kann man damit auch nicht.
Ja, es ist, was man beim Heurigen dann irgendwie nach fünf Flaschen dann irgendwie sitzt man da, ja, es ist, wie es ist. Und wenn es anders wäre, wäre es anders. So, da redet man dann so. Aber in der Wissenschaft sollte man sich etwas Besseres ausdenken.
Sind wir froh, dass es so ist, wie es ist.
Genau.
Naja, wie auch immer. Es ist vermutlich eh so, wie es ist, ja. Was haben Sie gemacht? Was haben Sie gemessen, was quasi diesen Rückschluss auf die Veränderlichkeit, die potenzielle Veränderlichkeit der dunklen Energie zulässt? Sie haben die Verteilung, die Strukturen, die großen, riesigen Strukturen im Universum quasi kartografiert. Und dazu verwendet man diese baryonischen akustischen Oszillationen, von denen wir auch schon mal geredet haben.
Genau, haben wir.
Die hast du mal erklärt in einer Folge. Was ist das? Das sind diese Schallwellen in der Materie, ganz, ganz, ganz früh, noch vor der kosmischen Hintergrundstrahlung, ja, wo das Universum ganz, ganz dicht und heiß war, heißer als ein Stern, Plasma, und da gab's Schwingungen, ja, Schallwellen, die sich durch dieses Plasma da irgendwie fortbewegt haben, so wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft und sich die Wellen da irgendwie fortbewegen.
Also es waren nicht, falls man denkt, die Schallwellen des Urknalls, also.
Boom. ja, die sind dann halt eigentlich so von selber nach dem Urknall, im Laufe des Urknalls, weil der Urknall ist ja nicht der Punkt am Anfang, sondern eigentlich die Expansion. Ja, wie auch immer, diese Schallwellen, die quasi durch die Nichtdurchlässigkeit dieses super heißen Plasmas da sich quasi gegenseitig aufrechterhalten haben und erzeugt haben und hin und her gewobbelt sind, ja, weil die konnten quasi nicht raus. Und dann irgendwann ist dieses super heiße Universum, ja, das sich ja sehr rasant ausgedehnt hat, dünner und dünner und weniger heiß geworden. Und irgendwann konnte dann mal der Druck, dieser Strahlungsdruck quasi da nach außen, konnte durch, das Universum ist durchsichtig geworden. Mhm. Und dann sind diese Schallwellen quasi verebbt irgendwie. Allerdings, das, was diese Schallwellen verursacht haben, nämlich Verdichtungen, die sind zurückgeblieben. In einer ganz bestimmten Skala, auf einer ganz bestimmten charakteristischen Größe, ja. Und das war damals, wie das Universum durchsichtig geworden ist. Das war auch übrigens genau der Zeitpunkt, wo der kosmische Hintergrund herkommt, ja. Das ist dieses plötzliche Licht kam durch, weil es nicht mehr so heiß und dicht ist, dass es sofort wieder eingefangen wird, ja. Der Moment. Das war damals diese charakteristische Größe dieser Verdichtungen, dieser kreisförmigen Ring, Kugelring, ja. Kugelschalen, so ist das, ist das Wort. Kugelschalenförmige Verdichtungen im Universum, die waren damals, diese charakteristische Größe war 500.000 Lichtjahre Durchmesser. Das war damals, ja, da war das Universum noch klein. Und dann ist das Universum weiter und weiter expandiert. Ungefähr ein Faktor 1000, ja. Das heißt, jetzt, heute, 13,72 Milliarden Jahre später, sind es 500 Millionen Lichtjahre, die diese Verdichtungen, diese charakteristischen Verdichtungen von damals mittlerweile groß sind. Das heißt, ich habe die Verteilung der Galaxien, ja, ich habe die Strukturen und so weiter, und zusätzlich zu dieser großräumigen Verteilung der Galaxien im Universum habe ich da noch diese Bubbles, diese ursprünglichen Verdichtungen, die da noch drüber oder drauf zusätzlich da sind. Mhm. Ja? Und die, genau die möchten wir vermessen, weil durch die Entwicklung der Größe dieser Kugelschalen, ja, dieser baryonischen akustischen Oszillationen, durch die Entwicklung ihrer Größe im Laufe des Alters des Universums, kann ich quasi bestimmen, wie schnell oder weniger schnell sich das Universum ausgedehnt hat. Das ist eine Art Maßstab für die Veränderung der Expansionsgeschwindigkeit, ja, die die dunkle Energie ja verursacht. Das heißt, dass ich kann durch die Veränderung dieser baryonischen akustischen Oszillationen, dadurch durch ihr Anwachsen, durch ihr größer und größer werden und durch die vielleicht langsamere Vergrößerung und dann wieder schnellere Vergrößerung, genau dadurch kann ich den Beitrag der dunklen Energie bestimmen zur Expansion, ja. Und das haben sie gemacht. Sie haben versucht, eben diese baryonischen akustischen Oszillationen erstmal zu finden, auszumachen in der großräumigen Struktur des Universums, ja, und dann die Entwicklung ihrer Größe über diesen Zeitraum, über diese 11 Milliarden Jahre der Beobachtungen, ne, da zu verfolgen. Ganz schönes Unterfangen, ne?
Ja, aber sie haben offensichtlich was zusammengebracht.
Sie haben offensichtlich was zusammengebracht. Also was sie gemacht haben, sie haben diese 11 Milliarden Jahre in 7 Slices, in 7 Chunks, ne? Was
ich Zeitabschnitte.
Ein deutsches Abschnitte, danke. Abschnitte eingeteilt, ne? Jeder Abschnitt so 1,5 Milliarden Jahre, also einfach 7 verschiedene Schritte. Und in jedem Schritt verwendest du quasi etwas anderes, um die Größe dieser Strukturen zu messen, ja? Ganz am Anfang kannst du nicht einfach nur die Galaxien zählen und dir anschauen, wo sie sind, weil da siehst du die einzelnen Galaxien irgendwie gar nicht, noch gar nicht, ja. Dann verwendet man wieder dieses Durchleuchtungsding mit den Quasaren, ja. Dass man Quasare verwendet und schaut, wie geht das Licht dieser Quasare durch Gaswolken durch und wo sind diese Gaswolken? Man durchleuchtet quasi die gerade entstehenden Galaxien oder die gerade entstandenen Galaxien mit Hilfe dieser Hintergrundquasare, wie bei diesem großen Ring, ja. Mhm. Wo ja, wir genau. Vor ein paar Folgen drüber geredet haben, ja. Diese gleiche Methode haben sie verwendet und so weiter und so fort, ja. Und so kann ich quasi die Größe dieser Kugelschalen da irgendwie zurückverfolgen. Also im Grunde, was man macht, ist, man schaut sich an, wie viele Strukturen welcher Größe gibt's da überhaupt, ja? Man nennt das das Clustering der Galaxien. Man schaut sich das dieses Clustering auf verschiedenen Skalen an. Also ich habe meinen ersten Zeitschritt und sage, okay, das sind jetzt so und so viele Strukturen, die kleiner sind, ein bisschen mehr, die größer sind und fast gar keine, die sehr, sehr groß sind, so ungefähr. Und da, wo die meisten sind, dieser Peak in der Verteilung der verschiedenen Strukturen, der verschiedenen Größen, das ist meine baryonische akustische Oszillation, ja. Das sind quasi die meisten Galaxien, da ist eine Häufung von Zusammenballgröße, die ich da sehen kann. Das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig genau, schon klar, aber ich kann dann irgendwie sagen, so da mehr oder weniger, da war diese Größenskala, da sind die meisten Galaxien in dieser Art von Größe miteinander zusammengeballt. Macht das Sinn?
Ich glaube schon.
Ja?
Ja? Nein, ich glaube, das macht Sinn.
Ja? Also, it's a mess, ja? Es ist ziemlich schwierig, die Größe dieser baryonischen akustischen Oszillationen zu messen, weil ich nur eine Art, ich messe die Größenverteilung von verschiedenen Galaxienstrukturen und schaue mir an, welche kommt am öftesten vor und dann sage ich, ha, das sind meine baryonischen akustischen Oszillationen. Und das haben sie gemacht, eben in diesen 7 verschiedenen Abschnitten und sich angeschaut, wie groß sind die. Wenn jetzt die dunkle Energie konstant ist und sich das Universum quasi gleichmäßig schneller ausdehnt, dann müssen diese Ringe, diese Kugelschalen an Galaxienstrukturen ja auch gleichmäßig über das Universum hinweg größer werden, ja?
Mhm, ja, klar.
Wenn da aber was anderes da ist, wenn da aber eine Veränderung da ist, dann beobachte ich, dass die vielleicht am Anfang weniger schnell größer geworden sind und am Ende schneller größer geworden sind oder andersrum. Und genau das ist das, was jetzt, ich würde nicht sagen, wirklich beobachtet wurde, sondern wo es einen Hinweis darauf gibt, dass die veränderliche dunkle Energie ein bisschen besser zu dieser Größenverteilung der BAOs passt. Ja, also im frühen Universum sind sie quasi es expandiert und es ist so, sie sind genauso groß, wie sie sein sollten. Und was beobachtet worden ist, dass in den paar Zeitabschnitten, die näher an uns dran sind, dass sie da quasi nicht groß genug sind, dass sie da ein wenig kleiner als erwartet sind. Das heißt, die dunkle Energie hat irgendwie ein bisschen, möglicherweise ein bisschen abgenommen in der uns näheren Zeit des Universums, ja. Es gibt ja diesen coolen Plot, den haben sie so in diesem XKCD-Style ein bisschen gemacht, ja. Das ist so ein bisschen comicartig, so ein Plot, wo sie eben genau diese komplexe Analyse, die sie da gemacht haben, mit diesem Clustering in den verschiedenen Zeitschritten. Schaut ihn euch an, vielleicht wird das, was ich da jetzt gerade gebrabbelt habe, dann plötzlich in einem, auf einen Blick viel sinnhafter, deutlicher, ja.
Ist der wirklich aus dem Artikel selbst drin? Ich habe ihn in einer Zeitung gesehen.
Der Plot ist in dem Artikel, aber diese Comic-Erklärung des Plots, die kommt, glaube ich, aus einem Press-Release von den DC-Leuten. Ja. Also man sieht die Größe dieser Ringe und wie sie sein sollte. Sie sollte einfach eine gerade Linie mehr oder weniger sein. Ja. Und dann sieht man, dass sie da in den letzten paar Zeitschritten, dass die Größe unserer Ringe ein bisschen unterhalb dieser geraden Linie ist. Ja. Und das ist das, wovon wir sprechen, ja. Sie sind also ein kleines bisschen zu klein. Der Unterschied ist ungefähr, also die Signifikanz von dem Unterschied ist ungefähr knapp 3 Sigma. Das heißt, für mich als Extragalaktikerin ist das, wow, ziemlich gut schon, ja. Es ist eine, Sie sagen es auch in dem Press Release, 1 in 400 Chance, eine 1 zu 400 Chance, dass das ein zufälliges Resultat ist. Das ist jetzt natürlich auch nicht nix, ja. Also, jo. Man hätte gern eine höhere Signifikanz natürlich, ja. Aber es ist auf jeden Fall so signifikant, dass es sich lohnt, da irgendwie schon in die Richtung zu denken und darüber zu reden und es auch zu reporten, ja, weil irgendwie, das ist schon spannend. Wenn die dunkle Energie wirklich veränderlich wäre, das wäre riesig, ja, das wäre ein riesen Ding, das wäre die größte Entdeckung in der Kosmologie, naja, seit der Entdeckung der dunklen Energie selber, ja. Ja. Also in den letzten 25 mittlerweile Jahren, ja. Das wäre jetzt das größte Ding in der Kosmologie in diesem Millennium, sagen wir mal.
Bisher, weil...
Ja, war es 1999, ist dunkle Energie entdeckt worden. Also das war schon das vorige Millennium.
Aber eine noch größere Entdeckung, die ich mir problemlos vorstellen kann, wäre herauszufinden, aus was die dunkle Energie besteht. Weil da ist quasi noch Luft nach oben bei den großen Entdeckungen. Aber es wäre schon was Großes, klar.
Ja, da ist sehr viel Luft nach oben. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass das noch länger dauern wird, bis wir da drauf kommen, was da los ist. Aber das hängt ja auch zusammen, weil dass die dunkle Energie veränderlich ist, das ist natürlich, dann muss man nach was anderem suchen, als wenn man nach etwas sucht, was eine konstante Expansion verursacht. Ja. Also das ist natürlich, hilft uns, wenn das wirklich so wäre, würde das natürlich auch sehr helfen bei der Suche nach dem Ursprung. Ne? Was ist es überhaupt? Was ist diese dunkle Energie? Es ist extrem cool, weil es wird natürlich nicht nur den Anfang, wo man sagt, warum ist die dunkle Energie so genau eingerichtet, dass sie für uns passt, ja, das würde es lösen, weil das kann sich einfach ändern. Ne? Aber es würde auch das Ende des Universums natürlich verändern. Also wir wissen nicht genau, wie das Universum enden wird, aber wenn die dunkle Energie konstant ist, dann wird die Expansion immer stärker und stärker, schneller und schneller, ja. Und es wird irgendwann einmal das ganze Universum vermutlich auseinanderreißen. Wenn man das vermeiden will, dann ist natürlich eine sich verändernde dunkle Energie, die schwächer und schwächer wird, so wie es quasi jetzt den Anschein hat, den Wagen, aber trotzdem Anschein hat. Ja. Das wäre natürlich sehr praktisch, weil dann kann man sagen, ha, nein, die dunkle Energie wird doch schwächer möglicherweise im Laufe der Zeit und das Universum wird nicht irgendwie in einem Kältetod sterben und auseinandergerissen werden. Ja. Das wäre irgendwie schon comforting auch, oder?
Ja, und wahrscheinlich ist es wieder irgend so ein Quatsch, wie es immer ist in der Wissenschaft. Wahrscheinlich ist es dann weder das eine noch das andere. Wahrscheinlich haben wir irgendwie so eine Energie, die im Raum selbst steckt, was quasi einer konstanten dunklen Energie entspricht, plus obendrauf irgendwas Variables, was auch noch überall durchs Universum wabert und dann halt wie die Quintessenz variabel ist.
Ja, genau, also beides, also alles möglich. Nein, das kann auch sein, ja. Aber das wäre natürlich auch cool, weil das ist ja auch wurscht, ne? Ob es ein Ding ist, das sich verändert oder ob es eine Kombination aus einer konstanten Underlying und einer draufgepoppten veränderlichen dunklen Energie ist. Das ist ja dann im Endeffekt das Ergebnis, ist ja dann, oder die Konsequenzen daraus sind ja.
Wenn wir es verstehen wollen, müssen wir es trotzdem aufdröseln.
Ja, aufdröseln müssen wir es. Und das, ich glaube, dass das noch ein bisschen länger dauern wird, ja. Also Daisy on the way, Euclid genauso on the way. Also das, was im Moment an neuen Surveys und an neuen Teleskopen und so weiter passiert in der Astronomie, ist hauptsächlich genau das. Also es geht jetzt eigentlich genau darum und wir tun gerade alle unsere Resources in dieses Problem eigentlich oder fast alle hineinstecken. Ich meine, gut, James Webb macht dann auch noch Exoplaneten und so weiter und Entstehung der ersten Galaxien und alle möglichen anderen Dinge, aber das Vera Rubin Observatory genauso, ja, es geht darum, um die potenzielle Veränderlichkeit der dunklen Energie da irgendwie zu festzumachen, eine Veränderung festmachen.
Ja, genau. Also, wenn die Veränderung festgemacht haben, ist alles gut.
Ja, also schauen wir mal. Es ist immer das Gleiche. Es tut mir leid, es ist immer das Gleiche. Es ist immer so, we have to wait and see. Es waren jetzt natürlich nur die Resultate aus dem ersten Jahr. Es kommen noch 4 weitere Jahre an Daten.
Um mit einem weiteren heurigen Spruch zu enden, schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Wir berichten live in 4 Jahren oder 4,5, wenn die Daten des gesamten DESI-Surveys verfügbar sind und rauskommen und publiziert werden. Eieiei, jetzt müssen wir noch 5 Jahre das Universum machen.
Ja, vielleicht machen wir es noch länger.
Sag sowas nicht. Auch das Universum muss mal ein Ende haben. Nein, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
Genau, dann sehen wir schon.
Dann sehen wir es schon. Genau. Oder auch nicht, das sieht man ja nicht. Aber nee. Ja. Nein, es ist super spannend. Also wirklich, stay tuned. Ich glaube zwar, dass es wahrscheinlich nach den 5 Jahren, ich glaube, dass irgendwie habe ich so das Gefühl, das Universum will nicht, dass wir seine tiefsten Geheimnisse da enträtseln. Wahrscheinlich kommt auch nach den 5-Jahres-Daten kommt raus, es ist immer noch, der Unterschied ist so gering, dass wir es noch nicht sagen können.
Ja, bis jetzt war die Wissenschaft sehr, sehr erfolgreich, aber es ist ja nicht so, dass das zwingend weitergehen muss. Also das Universum hat ja nicht die Verpflichtung, für uns verständlich zu sein.
No. Wer hat das gesagt? Das ist under no obligation to make sense. Das hat auch irgendwer gesagt. Ja. Wahrscheinlich Carl Sagan, oder?
Möglich, ja. Oder Neil Tyson. Ja. Irgendeiner von denen war es wahrscheinlich, ja.
Einer von denen. Den üblichen Verdächtigen. Ja, ist leider so, ja. Es gibt keine Garantie dafür, dass wir klug genug sind, um das auch irgendwie enträtseln zu können.
Ja, eh nicht, aber
seine Geheimnisse preisgibt. Wir sowieso nicht. Wir können es zumindest für euch so halb verständlich irgendwie aufbereiten, unser semi-educated Halbwissen, ja.
Wenn's mal die Menschheit nach Jahrzehnte, jahrhundertenlangen Forschen schafft, das alles zu enträtseln, dunkle Energie, die tiefsten Geheimnisse des Universums, 5 Minuten später können wir es erklären für euch im Podcast. Das ist kein Problem.
Ihr seid die Ersten, die es herausfinden, gleich nach uns.
Wir werden es nicht verstehen, aber wir schaffen es kurz danach, es zu erklären.
Ich weiß nicht. Es ist immer so schwer zu sagen, gerade bei solchen Themen, die irgendwie so doch optisch sind, irgendwie, ja, also auf Bildern basieren, wenn man die dann irgendwie auditiv erklärt, kommt manchmal ein bisschen ein Gewurstel heraus und vielleicht denkt ihr euch jetzt, ich habe jetzt da immer noch keine Ahnung, wovon die Frau da irgendwie gelabert hat, was diese baryonischen akustischen Oszillationen sind, sagt Bescheid, wenn es so ist. Dann erkläre ich es gerne noch einmal. noch sinnloser. Nein, also sagt Bescheid, ob das für euch jetzt irgendwie Sinn gemacht hat und ob ihr euch auskennt. Und wenn nicht, vielleicht reden wir irgendwann nochmal drüber.
Werden wir schon irgendwie hinkriegen.
Wir haben auch Fragen.
Ja,
übrigens,
bitte.
Talking of which, wir haben auch Fragen, die teilweise mit dem Thema zu tun haben, oder nicht die erste hat zumindest irgendwie ein bisschen mit dem Thema zu tun. Es geht nämlich auch um Energie am Anfang des Universums. Eine Frage kommt von Jochen, der sich fragt, was denn mit der Energie passiert ist, die am Anfang des Universums bei der Vereinigung von Materie und Antimaterie entstanden ist.
Das weiß ich.
Ja? Okay, sag.
Die Frage hast du schon mal beantwortet und da habe ich mir gedacht, ha, schau an, das habe ich bis jetzt noch nicht so, ist mir noch nicht so bewusst gewesen, dass das so ist. Und da war ich froh, dass du die Frage beantwortet hast. Das ist die kosmische Hintergrundstrahlung.
Habe ich diese Frage tatsächlich schon mal
beantwortet? Ich glaube, vielleicht hast du sie irgendwann mal in einem anderen Kontext oder sowas beantwortet, aber du hast auf jeden Fall schon drüber geredet. Aber das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, oder?
Ja, also die ist in der kosmischen Hintergrundstrahlung natürlich drinnen, weil diese Strahlung dann natürlich in die Temperatur des Universums da mit einfließt natürlich, ja, klar. Also die ist nicht weg, natürlich nicht. Die ist noch da, die ist übrig geblieben. Und die Frage von Jochen geht nämlich noch weiter. Er sagt, kann sein, dass das irgendwas mit dieser ominösen dunklen Energie oder dunkler Materie sogar zu tun hat. Dass aus dieser Energie, die da aus Materie quasi entstanden ist, dann wiederum irgendwie dunkle Materie oder dunkle Energie entstanden ist.
Glaub nicht.
Nein, das eher nicht. Na, die Sache ist die, dass diese Strahlungsenergie, die dabei entstanden ist, ja natürlich eine ganz spezifische Energie hat, ja, die genau aus der Masse von einem Teilchen und einem Antiteilchen da rauskommt. Ne? Masse ist Energie über E im C Quadrat und so weiter, kann man sich das quasi leicht umrechnen. Und da entsteht eben bei dieser Annihilation entsteht eine ganz bestimmte Strahlungsenergie und die hat jetzt nicht die Eigenschaften, die Eigenschaften der dunklen Energie sind, obwohl wir natürlich die dunkle Energie auch noch nicht kennen, aber sie äußert sich ganz anders. Es ist auch so, dass diese Strahlungsenergie jetzt nicht diese, wie soll ich sagen, ne, einfach die Eigenschaften der dunklen Energie hat, dass sie der Gravitation entgegenwirkt und alles quasi beschleunigt auseinandertreibt, ja?
Genau.
Das ist auch was ganz was Spezifisches. Und diese Strahlungsenergie, die bei der Annihilation entsteht, ist eine ganz andere Art von Energie als die dunkle Energie, oder es hat andere, ganz andere Effekte, ja?
Vor allem, es ist ja wirklich unter Anführungszeichen normale Strahlung und die trägt halt auch normal zur Energiedichte bei. Also das ganze Zeug, was wir also kennen, dunkle Materie, normale Strahlung, wie die Hintergrundstrahlung, das erzeugt alles eine normale Gravitation. Das ist alles anziehend und die dunkle Energie muss aber was Abstoßendes sein. Das heißt, da braucht es wirklich was anderes.
Genau. Also, sorry, Jochen, kein Nobelpreis für dich. Dann haben wir noch eine Frage von Monika, die jetzt nicht wirklich nichts mehr mit dem Thema zu tun hat, aber ist auch egal. Ah, Monika möchte wissen, wenn ein Stern am Ende seines Lebens zu einem weißen Zwerg kollabiert, woraus besteht dieser weiße Zwerg? Ja, das ist ja quasi der Kern des Sterns, der da in sich zusammenfällt. Ist das dann irgendwie ein fester Eisenkern oder sind das weiterhin noch einfach sehr stark komprimierte Gase? Woraus ist das?
Zeug, das man sich nicht vorstellen kann, vermutlich. Genauso.
Entartete Materie nennt man das in der Physik.
Also Eisenkern glaube ich nicht.
Nein, weil das ist, also, wie soll man sagen, es ist, also Eisen entsteht ja bei den meisten Sternen gar nicht, genau. Ja. Und Sterne, die Eisen erzeugen, die werden dann nicht zu einem weißen Zwerg. Also Eisen kann es einmal sicher nicht sein.
Wenn sonnenähnliche Sterne sind, die zu weißen Zwergen werden, oder ungefähr mehr oder weniger Sterne mit Sonnenmasse, dann das Schwerste, was die so machen, ist wahrscheinlich irgendwie Stickstoff, Sauerstoff, oder?
Weiß gar nicht, ob die Sonne so weit kommt.
Aber ungefähr sowas muss halt dann im Kern sein irgendwie vom Stern, so. Ja.
Kohlenstoff auf jeden Fall.
Kohlenstoff,
wie auch immer, ja. Es sind die Atome quasi schon noch als Atome da in einem weißen Zwerg, aber man nennt das entartete Materie, weil sie eben nicht mehr die Eigenschaften hat, die normale Materie hat. Ja? Also sie ist so stark komprimiert, dass man da eben nicht mehr von einem Gas oder irgendeinem normalen Aggregatzustand sprechen kann. Ja? Die picken wirklich Atom an Atom aneinander dran und das geht ja in normaler Materie eigentlich nicht. Ja?
Genau.
Also man kann sich's jetzt nicht mehr so als einen Klumpen von etwas vorstellen.
Naja, es ist schon ein Klumpen etwas.
Es ist schon ein Klumpen etwas, ja, das stimmt. Okay, nein, jetzt bin ich zu weit gegangen. Es ist schon ein Klumpen von etwas, aber es ist jetzt nicht mehr so ein Klumpen von einem Material wie ein Eisenstück oder so. Nein, also das ist es nicht, sondern es ist eine ganz bestimmte Form von Materie, die so dicht aneinander gequetscht ist, dass sie entartet, also nicht mehr normale Materie ist. Und Monika fragt dich dann auch noch, wie es dann nämlich dazu kommen kann, wenn das Ding da in der Mitte quasi so fest ist, was es nicht ganz ist, aber egal, wie es dazu kommen kann, dass dann die Kernfusion wieder zündet, wenn das Ding Masse oder Gas von draußen anzieht.
Ich glaube, da ist der Punkt, dass eben diese Kernfusion in dem Fall halt eine Kernfusion ist, wo Atomkerne fusionieren und nicht im Kern fusionieren. Also die Kernfusion in einem normalen Stern ist etwas, wo Atomkerne fusionieren im Kern des Sterns, also da trifft das Kern in beiden Fällen zu, aber beim weißen Zwerg, da fangen halt die äußeren Schichten zu fusionieren an, wo noch Wasserstoff und Helium ist, also der Stern ist ja nicht homogen, also der weiße Zwerg ist nicht homogen, sondern da hat man halt dann weiter außen schon noch irgendwie Helium und Wasserstoff vermutlich in der Atmosphäre des Sterns und wenn da dann genug Materie reinkommt, da fängt es dann an zu fusionieren und dann zerreißt es im weißen Zwerg.
Genau, und dann gibt es eine Supernova, das ist die berühmte Supernova Typ 1a, das ist genau diese Standard-Candle, das ist diese Standard-Kerze, die man auch genau dazu verwendet, hat doch was mit dem Thema zu tun, ich habe es ja gewusst. Gibt es ja nicht nur umsonst ausgesucht, diese Frage. Das ist genau diese Standard-Kerze, mit der man die Existenz der dunklen Energie nachgewiesen hat. Mhm. Also die beschleunigte Expansion des Universums. Man hat diese Supernova, diese Explosionen, ja. Was da passiert, ist genau das, was eben, wie du es beschrieben hast. Das Wort Kernfusion ist manchmal ein bisschen irreführend. Die Kernfusion ist es eben, genau, nicht nur im Kern des Sterns. So blöd, bräuchte man ein anderes Wort eigentlich dafür. Sondern bei dem weißen Zwerg findet diese Kernfusion dann in den äußeren Schichten schon statt. Also so genau kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Du wahrscheinlich auch nicht, Florian. Aber sie ist nicht dann im Kern, sondern, also da beginnt sie zumindest nicht, sondern sie beginnt irgendwie außen und da gibt es so eine Runaway-Reaktion und es geht wusch und es zerreißt das ganze Ding. Und das ist eben diese Supernova Typ 1a, die, weil diese Implosion genau bei der gleichen Masse stattfindet, die haben die immer genau die gleiche Helligkeit. Ja, da prasselt Masse drauf ein und dann ist irgendwann zu schwer, als dass dieser entartete Kern, Sternkern, das noch quasi halten kann und dann fällt das Ding in sich zusammen, auseinander und kavum. Ja. Und das sind diese Typ 1a Supernovae. War das eine gute Erklärung?
Ich glaube schon.
Ich glaube schon. Haben wir beantwortet?
Ich glaube schon. Ja. Jetzt wissen wir, bis mal wieder weißer Zwerg funktioniert.
Gut. Und noch eine Frage von Hauke, die auch ein bisschen damit zu tun hat, nämlich die mit noch absurderen Sternleichen zu tun hat. Hauke möchte wissen, wie wiegt man schwarze Löcher?
Das kann ich dir sagen, Hauke. Da braucht man zum Beispiel die Himmelsmechanik.
Ich habe mir gedacht, du sagst es, da braucht man eine sehr große Waage, aber nein.
Ja, gut. Ja, das hätte man auch sagen können. Nein, aber das ist ja wirklich eine berechtigte Frage. Ich kann ja ein schwarzes Loch nicht so beobachten, wie ich Sterne beobachten kann, dass ich halt dann, keine Ahnung, über die Spektroskopie auf die Temperatur komme und von der Temperatur auf die Masse komme und sowas. Das ist bei schwarzen Löchern ja schwierig, weil man sie halt nicht sehen kann. Und deswegen macht man es indirekt, also so hat man es zumindest beim schwarzen Loch in unserer eigenen Milchstraße gemacht und meines Wissens nach war das auch die Methode, mit der man das erste Mal mehr oder weniger zweifelsfrei gezeigt hat, dass da ein schwarzes Loch sein muss. Du kannst dir das schwarze Loch selbst nicht anschauen, aber du kannst dir Sterne anschauen, die in sehr, sehr geringer Entfernung um das schwarze Loch herumkreisen. Und wenn du die lang genug beobachtest, dann siehst du einen kompletten Sternumlauf oder zumindest ausreichend viel von einer kompletten Runde des Sterns um das schwarze Loch, um dann die Umlaufzeit zu bestimmen von dem Stern, die er einmal rundherum braucht. Und dann läuft es im Wesentlichen so, wie bei den Planeten auch. Also es ist natürlich dynamisch schon ein bisschen was anderes, aber im Wesentlichen hängt die Zeit, die ein Objekt braucht, um das schwarze Loch zu umkreisen, auch von der Masse des schwarzen Lochs ab. Wenn ich noch nicht weiß, ob da ein schwarzes Loch ist, dann kann ich so halt rausfinden, dass da eins ist, weil ich weiß, okay, der Stern braucht so und so lang darum. Das heißt, da drin muss mindestens eine Masse sein, die so groß ist. Und weil diese Masse ja nicht größer sein kann als der Orbit des Sterns selbst, weil das wird ja nicht außen rumlaufen, habe ich auch eine Obergrenze für die Größe, die es haben kann. Und da kann ich mir ausrechnen, okay, das kann höchstens so groß sein, das muss mindestens so viel Masse haben. Und wenn das dann ausreichend klein mit ausreichend viel Masse ist, was es bei uns in der Milchstraße war, weiß ich, okay, das kann eigentlich nur ein schwarzes Loch sein. So hat man das schwarze Loch bei uns das erste Mal zweifelsfrei festgenagelt. Aber die Masse kann man halt sehr gut bestimmen, wenn ich halt möglichst viele Sterne beobachte, die da rumlaufen. Das geht bei uns recht gut. Und bei anderen Galaxien, da macht man es dann vermutlich anders. Das darfst du erklären, Ruth.
Genau. Und jetzt zum schwierigen Teil der Frage. Nein, das ist ja genau das, was 2020 dann den Nobelpreis gewonnen hat, quasi genau. Für den Nachweis der Existenz des superkompakten Objekts im Zentrum unserer Milchstraße, wo man über die Geschwindigkeit, die Umlaufbahnen der Sterne auf die Masse des schwarzen Loches quasi zurückgeschlossen hat.
Das. Also der hat nicht bekommen den Nobelpreis, aber das...
Posthum geht nicht, leider.
Also die Wissenschaft, die da verwendet wurde, ist im Wesentlichen, sind die Kepler-Gesetze, also Kepler und Newton'sche Gesetze. Aber das ist ja, Kepler-Gesetze und Newton'sche Gravitationsgesetz sind ja identisch, oder nicht identisch, aber halt ja, man kann das eine aus dem anderen herleiten, mehr oder weniger. Aber ja, da sieht man mal, also 400 Jahre Wissenschaft hätten sie auch nicht gedacht, die zwei, dass da mal sowas ausgerechnet wird bei ihrem Zeug.
Voll arg, oder? Und vor allem, dass ihr, wenn ihr euch jetzt wundert, was, das kann man auflösen. Ja, das kann man auflösen. Man kann die Sterne im Zentrum der Milchstraße, 26.500 Lichtjahre von uns entfernt, mit einem Teleskop als Sterne quasi ablichten, auflösen, als einzelne kleine Kugeln. Und das Video, das ist auf YouTube, schaut es euch an, das ist extrem geil. Ja, das ist auch dieses Zoom-In, das Zoom-In ist das Beste. Dieses Zoom-In, wo man von einem All-Sky-Bild der Milchstraße, also einmal quasi quer drüber, so, ausgeht und dann einfach ins Zentrum der Milchstraße hineinzoomt, alles mit echten Aufnahmen, alles mit echten Bildern und man switcht dann von einem Teleskop zum nächsten und dann eben auch auf Infrarot, weil das Ganze ist ja durch den ganzen Staub der Milchstraße durch mit Infrarot-Teleskopen beobachtet worden, hauptsächlich mit dem VLT, Very Large Telescope in Chile und da sieht man diese Kugeln, wie sie da rundherum fliegen um das schwarze Loch.
Einfach ist es nicht, sowas zu machen, weil drum gab es auch einen Nobelpreis, aber man kann es machen.
Ja, und 20 Jahre Beobachtungen, ja, um eine Umlaufbahn von diesem Stern da, oder ich glaube, es sind zwei sogar, die sie dann beobachtet haben, in dem Zeitraum da abzulichten. Also lang warten, bis es soweit ist. Und die anderen Möglichkeiten, naja, man kann das natürlich auch über das Material, das ins Schwarze Loch hineinfällt, ganz gut messen. Also das, was man zum Beispiel entweder bei schwarzen Löchern in anderen Galaxien macht, weil man da natürlich die Sterne, die da rumfliegen, nicht auflösen kann, sondern nur sieht, wie hell das schwarze Loch ist. Und was man da sieht, ist natürlich nicht, wie hell das schwarze Loch selber ist, sondern wie hell das Material leuchtet, das um das schwarze Loch herum spiralisiert. Und es wird extrem heiß und je mehr Masse da ist in der Mitte, desto mehr wird das Material beschleunigt. Also es ist quasi ein ähnliches Prinzip, aber eben nicht mehr mit einzelnen Dingen, die rumfliegen, sondern mit großen Mengen an Material, das bildet dann so eine Scheibe und das wird durch die Reibung extrem stark aufgeheizt und dann erstellt man halt einfach ein Modell, wie heiß ist das, zu welcher Art von Strahlung führt diese Temperatur, Röntgenstrahlung ist das meistens oder auch Radiostrahlung, dann durch die Beschleunigung der Elektronen an den Magnetfeldern, ne? Und dann beobachte ich die Röntgenstrahlung und die Radiostrahlung und kann mir quasi ausrechnen, wie viel Masse muss da sein, damit das Zeug so heiß wird und so beschleunigt wird, dass ich da diese Art von Strahlung beobachten kann. Und so kann man eben auch kleinere schwarze Löcher wiegen, in Anführungszeichen, so stellare schwarze Löcher, also mit ein paar 10, 20 Mal Masse der Sonne, kann man so auch wiegen, indem man ihre Röntgenstrahlung zum Beispiel sich anschaut und schaut, also eben nur, wenn da gerade was verschluckt wird, ja, aber wenn ein schwarzes Loch quasi komplett inaktiv ist, dann kann ich es nicht wiegen, dann kann ich es nicht gescheit, dann weiß ich wahrscheinlich auch gar nicht, dass da ist, ne? Weil dann sehe ich es ja auch nicht. Also
wenn es vielleicht Teil eines Doppelsternsystems ist, wenn dann, genau, dann geht schon.
Aber ja, also dann, und die meisten Sterne sind ja auch Doppelsterne, also ist auch gar nicht so selten, schwarze Löcher, dass die Doppelsterne haben oder dass die Nachbarn haben und wenn dann da gerade irgendwie der zweite Stern auch zu einem roten Riesen wird, wird Material abgesaugt, bildet wieder diese Akkretionsscheibe, strahlt hell im Röntgenbereich, so hat man überhaupt auch ja die schwarzen Löcher nachgewiesen, beobachtungstechnisch, durch die Röntgenstrahlung, die ihr super heißes Material in der Akkretionsscheibe da rundherum quasi ausstrahlt.
Die Astronomie ist gut. Wir sehen alles, was wir wollen.
Wir sind nicht schlecht, ne? Wir sind nicht schlecht. Wir können schon ziemlich viel. Aber es gibt eins, was wir, glaube ich, noch nicht können, was jetzt noch die letzte Frage für heute ist, die dir gut gefallen wird, glaube ich. Die Frage von Frank, der wissen möchte, ob es Forschung darüber gibt, wo Thea auf der Erde eingeschlagen sein könnte.
Nein, weil das ist 4,5
Milliarden. Es kam ihm der Gedanke, sagt er, beim Betrachten der pazifischen Platte, die da als größte zusammenhängende Kontinentalplatte Platte auf unserem Globus dahin schwimmt. Ich weiß nicht, ob er jetzt gemeint hat, ob das der Krater sein könnte oder wie auch immer. Also es kam ihm auf jeden Fall der Gedanke und er möchte wissen, weiß man da irgendwas,
Florian? Ja, Frank, diesen Gedanke hatte vor dir auch schon jemand anderer, und zwar der Herr Darwin, nicht der Charles von der Evolution, sondern der Sohn oder der Enkel, ich weiß es gerade nicht, George Howard Darwin, der war Astronom, und der hat eine Theorie zur Mondentstehung aufgestellt, die so ausgeschaut hat: Die Erde war früher heißer, hat er sich gedacht, die Erde hat sich früher schneller gedreht um ihre Achse, und weil die Erde halt heiß war, war sie halt zum Teil auch noch flüssig, also so ein glutflüssiger Lavaklumpen, und weil sich so schnell gedreht hat, ist halt ein Teil der Erde so abgerissen, ja, wie so ein Tropfen, der auseinanderfällt, wenn er sich schnell dreht. Und dieser abgerissene Teil der Erde ist zum Mond geworden, und der Ort, wo dieser Mondtropfen abgerissen ist von der frühen Erde, das ist der Pazifik. Das hat sich der Herr Darwin gedacht. War mit dem damaligen Wissensstand eine absolut sinnvolle Theorie, also die war jetzt durchaus plausibel. Wir wissen halt heute, dass es nicht so sein kann, also dass die Erde sich nie so schnell gedreht hat, dass das passieren könnte, und es gibt aber andere Probleme mit dem Ganzen, aber prinzipiell war es gut. Es war die erste wirklich mathematisch plausible wissenschaftliche Theorie zur Entstehung des Mondes, aber, und jetzt bitte nicht aus dem Kontext reißen, Darwin hat sich geirrt. Ja. Und was Thea angeht...
Jetzt haben wir es endlich auf Band.
Aber
jetzt kriegen wir ihn.
Der andere David hat sich auch in vielen Sachen geirrt, aber nicht so komplett wie der George Howard David. Mit der Evolution hat er recht gehabt, bevor das jetzt jemand noch anzweifeln wollen würde hier. Aber was die Thea-Theorie angeht, also dass der Mond entstanden ist durch die Kollision der jungen Erde mit einem marsgroßen Protoplaneten, was die Theorie ist, von der wir heute weitestgehend davon ausgehen, dass sie richtig ist. Ja, nein, natürlich kann man das nicht wissen, wo das Ding eingeschlagen ist. Also die sind im Wesentlichen so hart zusammengestoßen, dass überhaupt Glück war, dass die Erde überhaupt überlebt hat. Also die sind beide komplett umgestaltet worden danach. Also die Erde war danach nicht mehr die Erde, die sie davor war. Die war davor auch noch nicht die Erde, die sie dann später war. Also das war quasi noch die Proto-Erde. Die Erde, so wie wir sie jetzt kennen, ist erst nach dieser Thea-Kollision quasi entstanden. Das heißt, das macht überhaupt keinen Sinn, sich zu überlegen, wo das passiert sein könnte, weil ja, dieses Wo gibt's auf dem Planeten nicht mehr.
Genau, also dort, wo Thea eingeschlagen ist, das ist jetzt in der Mitte drinnen.
So ungefähr, Beispiel. Ja.
Oder im Mond oder sonst wo, in irgendwelchen Asteroiden, die dann dabei entstanden sind und weggeflogen sind. Also ja, das war vor 4 Milliarden Jahren, ja. Das ist schon ein Zeitl her. Aber ich fand es eine lustige Frage, ne? Weil das überlegt man sich vielleicht manchmal, na, man kennt dann, ja, der Asteroid, was, vor 65 Millionen Jahren bei den Dinosauriern, bla, 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 der ist in Mexiko, Yucatan, Ding dort eingeschlagen, und da hat man den Krater gefunden. Na, was mit Thea? Tja, es ist, man unterschätzt die Zeit und wie viel da passiert ist, in diesen 4 Milliarden Jahren. Und es gehört quasi zur Entstehung der Erde dazu, ne? Also dieser Einschlag war noch Teil der Erdentstehung, könnte man so sagen. Ja.
Da war es noch gar nicht zu Ende. Ja, aber coole Frage, ja.
Ja, das war es auch schon mit den Fragen diesmal.
Wunderbar.
Kommen wir jetzt zum Spoiler-Alert.
Ja, fast. Also wir können nachher gerne noch über das Drei-Körper-Problem reden. Aber zuerst hören wir uns an, was ich mit Evi besprochen habe in unserer Science-Fiction-Rubrik. Wir haben nicht über das Drei-Körper-Problem gesprochen, weil das ja eine Fernsehserie ist und in Science Frames die Einschränkung auf Filme existiert, weil es sonst zu umfangreich würde, der Korpus, aus dem diskutiert werden kann. Wenn wir da jetzt irgendwie Serien und Bücher und noch was alles mit reinnehmen würden, dann ja, kämen wir zu keinem Ende mehr. Darum hat Evi sich explizit auf Filme beschränkt. Und einen Film haben wir uns tatsächlich diesmal gemeinsam angeschaut und werden jetzt auch gemeinsam darüber sprechen. Und das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
Hallo Florian.
Was besprechen wir heute?
Heute besprechen wir Dune, und zwar den zweiten Teil, der ja aktuell in den Kinos läuft, oder lief besser gesagt.
Den Film, den wir letztens gesehen haben.
Ja, genau.
So ein Zufall.
Ja, gell. Habe ich die Gelegenheit gleich am Schopf gepackt. Und ich habe mir gedacht, ich mache dir mal eine Freude, weil du ja so ein Dune-Fan bist, allerdings von den Büchern.
Wollte gerade sagen, und dann kommst du mit dem Film an.
Ja, eigentlich will ich ihn schon länger besprechen. Also ich finde ihn ja trotzdem ein guter und interessanter Film. Ich wollte auch betonen, dass wir ihn ja im IMAX gesehen haben. Der ist ja auch extra fürs IMAX gedreht, also mit so IMAX-Kameras. Also wenn man die Gelegenheit hat, finde ich, sollte man sich den im Kino anschauen, auch wenn er, glaube ich, schon fürs Heimkino verfügbar ist.
Kann jetzt den Unterschied nicht sagen, aber schaut euch den an, wo ihr ihn gerne sehen wollt.
Naja, das war schon toll im IMAX, oder? Große Leinwand und großes Gewummere und gemütliche Sitze, die sind auch so toll dort.
Ja, aber die Sitze, okay, weil es war so laut.
Okay, na gut, ich sage jetzt nichts drauf.
Ist okay, erzähl vom Film.
Reden wir über Dune 2, und zwar der zweite Teil, der jetzt ja neu rausgekommen ist, eben wieder unter der Regie von Denis Villeneuve. Den kennen wir schon von Arrival und Blade Runner 2049. Ja, und hat sich da hauptsächlich jetzt darauf konzentriert, uns zu zeigen, wie eben Paul Atreides den Aufstieg zum militärischen religiösen Führer der Fremen macht.
Vielleicht hören Leute zu, die überhaupt keine Ahnung haben, was Dune ist. Es geht um diverse Leute, die im Weltall auf diversen Planeten abhängen und diverse Adelshäuser in der fernen, fernen Zukunft bekämpfen sich gegenseitig, um die Kontrolle über den Planeten Arrakis zu erreichen. Und darum geht's.
Danke, dass du da eingeworfen hast. Dune ist ja allgegenwärtig, da gehe ich immer davon aus, dass man das eh kennt. Oder zumindest in den Grundzügen. Und im zweiten Teil ist es jetzt eben so, dass der Pauli mit seiner Mutter von den Fremen aufgenommen wurde. Und er wird da jetzt eben von einigen jetzt so als der Messias gehalten. Also da gibt es eine Prophezeiung, die ihm diesen Messias ankündigt. Und da glauben einige, dass er das ist. Er sieht das nicht ganz so. Also er ist sich da sehr unsicher in dieser Rolle, ob er das alles so machen soll. Es geht dann auch darum, dass er die anführen soll im Kampf gegen die Harkonnen, die ihm die Bösen sind in dem Film oder in dem Buch, die ihm das Spice kontrollieren wollen. Seine Mutter ist aber auch nicht untätig, die wird dann quasi zur spirituellen Anführerin der Fremen, zur ehrwürdigen Mutter. Und im Prinzip geht es da eben darum, dass er sich dann aber natürlich doch entschließt, die Fremen anzuführen, nachdem dann eben die Harkonnen angreifen. Ja, im Prinzip erzählt der Film diese Geschichte eben seinen Aufstieg, wie er da zu diesem Führer von den Fremen wird. Ich meine, ich sage jetzt nicht zu viel, was dann am Ende passieren wird, nur so weit, dass dann am Ende ja dann doch irgendwie dieser heilige Krieg passieren wird oder dass der beginnt eigentlich und Dune 3 soll auch kommen. Also ich habe da jetzt gelesen, dass das schon fix ist.
Ja, und Dune 2 ist nicht die Verfilmung des zweiten Buches, sondern die unnötige Verlängerung des ersten Buches, weil der Regisseur hat aus dem ersten Buch zwei Filme gemacht, wo ein Film meiner Meinung nach locker gereicht hätte. Das heißt, Dune 3 wird dann, wenn überhaupt, der zweite Band der Buchserie sein.
Genau, ja. Wobei eben so, wie er das Ende gestalten hat, glaube ich, wird er da beim dritten Teil dann etliche freie Interpretationen wahrscheinlich machen. Aber zurück noch zum zweiten Teil. Was nämlich sehr interessant ist, für die, die ihn schon gesehen haben, ist ein technischer Teil. Und zwar die Welt der Harkonnen. Also die Heimatwelt von ihnen wird von einer schwarzen Sonne angestrahlt. Und da haben sie sich überlegt, dass sie die Sequenz in Schwarz-Weiß zeigen, was jetzt an und für sich jetzt nichts Besonderes ist. Also man kennt das ja, Schwarz-Weiß, ja, hat es vor einem Farbfilm gegeben. Aber hier ist es insofern besonders, als dass die Szenen, die jetzt eben in dieser Außenwelt spielen, mit Infrarotfilm gedreht wurden. Und das kennen jetzt vielleicht nur die, die sich noch ein bisschen mit analoger Fotografie beschäftigt haben, weil da kennt man Infrarotfilme, also es hat da von Kodak eigene Filme dazu gegeben. Also ich finde es wirklich sehr interessant, weil das diesen nahen Infrarotbereich des elektromagnetischen Spektrums, dass der darauf eben sensibilisiert ist. Das heißt also die Bereiche zwischen 700 und 900 Nanometer. Das heißt, das ist ein Falschfarbenfilm, weil er jetzt die Objekte nicht farbnatürlich wiedergibt, so wie wir sie eben sehen, sondern er zeigt uns da Bereiche, die wir eben nicht sehen können. Das heißt, man braucht für diese Filme auch spezielle Filter immer, die dann eben dieses sichtbare Licht blockieren und nur Infrarot durchlassen, weil eben der Film darauf sensibilisiert ist. Besonders im Schwarz-Weiß-Film ist das oft angewendet worden, wo man dann eben mit eigenen Filtern bestimmte Effekte auch erzielen kann, und ganz typisch ist eben so dieser wirklich extrem dunkel abgebildete Himmel und so eine Weißfärbung bei den Blättern, und wenn man das weiß, dann erkennt man das auch, also in dieser Filmsequenz, dass es eben infrarot ist. Ich habe dann auch ein Interview gelesen mit Denis Villeneuve, und es ging darum, diese künstliche Welt der Harkonnen zu zeigen, also eine Welt zu zeigen, die von der Natur abgekoppelt ist, und er hat dann in diesem Interview übrigens auch gemeint, dass die Idee dazu aus dem Buch selber stammt, weil einer der Aspekte, die er in diesem Buch liebt, ist eben dieser Gedanke, aus der Natur, des Ökosystems haben eben die Menschen Religionen, Techniken und Überlebensweisen entwickelt und sind quasi ein Produkt ihrer eigenen Umwelt. Und das finde ich ganz interessant, weil er also sich da eben schon Gedanken gemacht hat. Und dann hat er aber gleichzeitig, finde ich, diesen Aspekt in der Handlung des Filmes dann eigentlich nicht mehr so gezeigt, finde ich. Also da hat er sehr viel weggelassen. Also eines der großen Unterschiede zum Buch ist ja auch die Bedeutung vom Spice, die ja eigentlich sehr groß ist und sehr wesentlich ist und dass das ja wirklich wichtig ist. Und das, finde ich, kommt im Film halt wirklich sehr verkürzt und nur am Rande vor. Und das hat mich dann ein bisschen überrascht eigentlich, dass er da dann aber einerseits eigentlich mit so einer kreativen Idee, die daherkommt mit den Infrarotfilmen, aber ich glaube, das war der Kameramann, und dann aber doch eigentlich wichtige Aspekte dann außen vor lässt im Film.
Ja, der Regisseur mag im Buch was gelesen haben und er mag auch das Buch gelesen haben, aber was er definitiv nicht im Buch gelesen hat, ist irgendwas von einer schwarzen Sonne, weil sowas gibt's nicht und das hat der Herbert da auch sicher nicht reingeschrieben. Der Planet, den die Familie Harkonnen als Heimatplanet hat, der wird da zwar beschrieben, eben als schiere Maschinenwelt, aber trotzdem halt nicht in Schwarz-Weiß und mit einer schwarzen Sonne. Und da kann man vielleicht jetzt auch ein bisschen was zur Wissenschaft von Dune oder von dem Wüstenplanet sagen, weil da gibt es tatsächlich sehr, sehr viel Material, sehr, sehr viel, was man besprechen könnte. Also jetzt nicht nur das, was im Buch selbst steht, da gibt es, wie gesagt, auch genug, sondern es gibt auch genug Sekundärmaterial, wenn man so will. Also es gibt natürlich die Dune-Enzyklopädie, die ist 1984 erschienen, heute leider sowohl im Original als auch auf Deutsch kaum noch irgendwie vernünftig erhältlich, außer für sehr viel Geld, wenn überhaupt noch irgendwo sie erhältlich ist. Aber da gibt sehr, sehr viel Zusatzmaterial, also alles so im Universum quasi, also jetzt nicht als externe Beschreibung, sondern da werden Dinge aus dem Dune-Universum genauer beschrieben. Ich habe es nicht gelesen, weil ich es, wie gesagt, nicht aufgetrieben habe. Was ich aber aufgetrieben habe, ist ein neueres Buch aus dem Jahr 2007, das heißt The Science of Dune.
Ah, cool.
Und das ist tatsächlich etwas, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den verschiedensten Disziplinen sich mit wissenschaftlichen Themen aus dem Dune-Universum beschäftigen. Und ich habe es jetzt nicht komplett gelesen, sondern nur so ein bisschen, aber es klang sehr amüsant und gut beschrieben. Und wie gesagt, da war sehr, sehr viel drin. Es ging natürlich um die Biologie der Sandwürmer zum Beispiel, wo untersucht wird, ob und wie sowas funktionieren kann, oder über diese komischen Anzüge, die sie haben, wo sie das Wasser, das sie da irgendwie wegschwitzen, wieder destillieren und trinken, was auch irgendwie ein bisschen grauslich ist. Und es ging um Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit und Raumfaltung und alles, was da in dem Buch drin vorkommt. Es geht um Evolution und wie dann dieser mystische Messias, der Kwisatz-Haderach, entstehen kann. Aber ich habe gedacht, ich schaue mir einfach das an, was du angesprochen hast, nämlich die Sterne. Denn alle Planeten, die in Dune eine Rolle spielen, umkreisen echte Sterne, also Sterne, die es in echt gibt. Und die kann man sich anschauen und schauen, hat das was mit dem zu tun, in echt, was bei Dune beschrieben wird. Weißt du, um welcher Stern eigentlich überhaupt keine Rolle spielt im Dune-Universum?
Die Sonne.
Ja, die Sonne, die gibt's zwar noch, aber die Erde ist tot. Ja, da gab's ja diesen, auch im Film nicht erwähnt und auch im Buch nur so am Rande angesprochenen Butlerian Jihad, Butlers Jihad, wo die Menschen anscheinend sich mit irgendwelchen künstlichen Intelligenzen Maschinen gefetzt haben. Und das hat in einem Atomkrieg geendet. Das heißt, die Erde ist mal weg. Aber gibt ganz viele andere Planeten, die noch da sind, nämlich Arrakis oder eben Dune. Der umkreist einen Stern, den wir auch kennen, und zwar Canopus. Weißt du, wo Canopus ist?
Nein, keine Ahnung.
Man kann ihn von Mitteleuropa auch nicht wirklich sehen.
Okay, ein Punkt für mich.
Der zweithellste Stern am Nachthimmel nach Sirius, und Canopus ist Alpha Carinae. Das ist da irgendwo im Sternbild des Schiffskiels. Ich habe mir jetzt auch nicht so parat, aber ist ein cooler Stern, Canopus. Der ist sehr, sehr groß, also das passt schon mal zum Wüstenplaneten. Der hat 15 mal die Masse der Sonne und über 10.000 mal die Leuchtkraft der Sonne. Und ist irgendwie 70 mal größer als die Sonne, also ein ordentlich großer, fetter Stern, so ein A-Riesenstern. Und der wird von Arrakis umkreist. Also im Buch, in echt, wissen wir von keinem Planeten, der diesen Stern umkreist. Und wir wissen ja, oder wir in der Astronomie wissen ja, Sterne, die viel Masse haben, sind eben sehr groß und sehr heiß, aber die gibt's nicht lange. Das heißt, jeder Planet, der Canopus umkreist, muss ein junger Planet sein. Und das kann man auch ungefähr abschätzen, also der so ein paar hundert Millionen Jahre alt ist ungefähr Canopus und etwaige Planeten, die dort existieren. Was bedeutet, dass alles Leben, das dort existiert, jetzt wieder im Dune-Universum von außerhalb gekommen sein muss? Weil da hätte die Evolution nicht gereicht für sowas Komplexes, dass sich da irgendwie so höheren Lebewesen entwickeln in dieser kurzen Zeit nach allem, was wir wissen.
Könnte aber eventuell zu den Würmern passen, oder?
Ja, ich weiß nicht, die Würmer sind auch sehr, sehr komplex. Ja. Also die müssten dann vielleicht auch irgendwo dazugekommen sein. Weiß man ja nicht genau. Also das ist da ja nicht erklärt, wo die Würmer genau herkommen. Was wir auch wissen, der Stern, den Caladan umkreist, ist Delta Pavonis, also da, wo die Atreiden herkommen, der Ozeanplanet. Und da hat man tatsächlich auch nach Planeten gesucht. Also da hat man wirklich gesucht, aber hat noch nicht wirklich was gefunden. Aber es war auch ein Seti-Target. Mhm. Also Delta Pavone, das ist von der Jill Tarter, also die hat das SETI quasi gegründet hat. Das Vorbild für die Contact-Frau, wie heißt sie denn, das weißt du? Ellie.
Ja, genau.
Ellie Arroway.
Genau, Judy Foster.
Genau, ja, also die Hauptdarstellerin. Die Hauptrolle in Contact war die reale Astronomin Jill Tarter, das Vorbild. Und die hat Delta Pavonis als vielversprechenden Stern für SETI-Botschaften identifiziert. Tatsächlich auch interessant ist der Stern, den Gedi Prime umkreist, also die Heimatwelt der Harkonnens.
Mhm, okay, keine schwarze Sonne?
Nein, das ist der Stern 36 Ophiuchi, beziehungsweise wenn wir genau sein wollen, 36 Ophiuchi B, weil das ist ein Dreifachsternsystem. Also es gibt Ophiuchi A und B. Man weiß nicht genau, wie nah sie zusammen sind. Das hat man jetzt in der Genauigkeit noch nicht gemessen, aber die sind nahe beieinander. Und dann gibt es noch Ophiuchi, also 36 Ophiuchi C, der ist weiter weg. Also ein bisschen so wie bei Alpha Centauri. Da sind ja auch zwei nahe und einer außenrum. Und der B-Stern wird zumindest in der Welt von Dune von einem Planeten umkreist. In echt wissen wir nichts von Planeten in diesem Dreifachsternsystem. Und da gibt es auch viel mehr. Also man kann sich in diesem Buch The Science of Dune auch noch die ganzen anderen bekannten Planeten und Sterne anschauen und die mit den realen Dingen abgleichen. Der hat sogar ein Herzsprung-Rassel-Diagramm gezeichnet dazu und geschaut, wie sich das da einarbeitet. Was die Biologie angeht, die Ökologie, das Terraforming, das werden wir jetzt nicht mehr besprechen können. Mhm. Aber da hat er sich auch viele Mühe gegeben und auch genau erklärt, in welcher Reihenfolge man da jetzt bei dem Wüstenplanet arbeiten muss, dass man zuerst irgendwie simple Gräser machen muss, die die Dünen festhalten und dann ein bisschen komplexere, die den Boden irgendwie anreichern und aus dem Sand irgendwie nährstoffreichere Erde machen und dann irgendwie ein paar höhere Pflanzen und so weiter und so fort, bis dann eben wirklich aus dem Wüstenplanet ein echter Planet geworden ist mit mehr Biosphäre und wie man dann irgendwie das Wasser rausholt aus der Atmosphäre mit Windfallen und so weiter. Also da hat er auch recht gut gearbeitet.
Ja, das ist ja etwas, was im Film komplett außen vor gelassen wird. Also das wird ja, glaube ich, nicht einmal erwähnt, dass da so Pläne sind.
Ja, es wird schon in dem Sinne erwähnt, dass da halt gesagt wird, dass sie das Wasser sammeln und dann halt wieder das Angesicht von Arrakis verändern wollen. Im Buch taucht jetzt minimal mehr auf zu einem Thema. Im Anhang wird es ein bisschen genauer beschrieben. Das ist dann eher Thema von den späteren Bänden.
Ist der Villeneuve entschuldigt?
Naja, in der Hinsicht ist er entschuldigt, aber in vielen anderen Sachen ist er nicht entschuldigt.
Aber ich glaube, das wollen wir jetzt nicht eingehen, oder?
Nein, ich glaube, Dune und Frank Herbert Wüstenplanet, das ist tatsächlich ein zu umfangreiches Thema, um das jetzt hier kurz zu besprechen. Da müssen wir irgendwann mal eine komplette Sendung machen dazu. Weil da gibt's so viel zu besprechen, jetzt nicht nur aus astronomischer Sicht, sondern über künstliche Intelligenz haben wir noch gar nicht gesprochen. Die spielt auch eine wahnsinnig wichtige Rolle in der ganzen Welt. Verteufelung der künstlichen Intelligenz. Also da gibt's so viel, was man besprechen könnte. Und das Spice haben wir auch ignoriert, genauso wie Villeneuve in seinem Film. Also da gibt's jede Menge, was man besprechen kann. Also es braucht, glaube ich, mal ein Dune-Special.
Okay, gut, das haben wir jetzt hier live und aufgenommen. Das heißt, ich muss mich irgendwann dran machen. Ja. Dann fange ich mal an mit den Büchern zum Lesen. Ich bin über den ersten Band nie hinausgekommen, muss ich gestehen.
Ja, dann ändere das mal. Und dann können wir, wenn das Dune-Special stattfindet, dann im Detail alles diskutieren.
Okay, mach mal.
Passt. Und bis dahin schauen wir, was wir in der nächsten Folge zu sehen kriegen.
Genau. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Da du, wie ich weiß, Dune noch nicht gesehen hast, den zweiten Teil, diskutieren wir da jetzt gar nicht drüber, sondern machen da mal eine große Frank Herbert Buchfilm, alle Arten von Filmen, Diskussionsrunde. Das machen wir vielleicht irgendwie so in unserer Silvester-Folge oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, da reden wir nicht drüber, sondern wir können das machen, was du vorhin schon angefangen hast zu tun. Wir können ja über die Serie Das Drei-Körper-Problem ein bisschen reden, weil Evi ja in ihrer Rubrik mit Absicht nur Filme behandelt und keine Serien. Und das Three-Body-Problem, diese aktuelle Serie auf Netflix, ich glaube, es ist Netflix, ist ja eine Serie. Das heißt, da können wir ohne Gefahr, dass wir Evi ein Thema wegnehmen, kurz drüber reden. Also wenn du irgendwie schimpfen willst über diese Serie, dann ist jetzt dein Moment gut. Und ja, probier Spoiler zu vermeiden, Arge, ansonsten müsst ihr halt kurz ein bisschen vorsprechen.
Oi, aber wie soll man drüber schimpfen ohne Spoilern? Ich meine, das geht ja gar nicht. Nein, ich finde, es ist schon okay, aber es ist doch immer wieder, also vor allem, weil es ist ja so als wow, super scientific und Dings gepriesen worden. Also zumindest habe ich das irgendwie so mitgekriegt.
Ich muss sagen, die Serie, ich habe bis jetzt, glaube ich, 4 Folgen gesehen davon. Ich finde sie okay. Ist es nicht so, dass ich sage, das ist das nächste tolle Ding am Serienhimmel wie mit Game of Thrones oder sowas oder so, vom Hocker reißt mir das Ganze nicht. Das Buch habe ich, glaube ich, immer noch lieber gelesen als die Serie bis jetzt. Also im Buch ist es schon noch ein bisschen plausibler, will ich nicht sagen, aber ein bisschen anders, weil für die Fernsehserie haben sie natürlich wieder hier gekürzt, da erweitert, wie man es halt so macht, machen muss bei so einer Serie. Aber ich glaube, von der Wissenschaftlichkeit her hat sich der Autor, glaube ich, die üblichen Freiheiten genommen. Also das Wissenschaftliche ist im Buch genauso gut oder schlecht wie in der Serie. Also ein bisschen spoilern kann man ja. Wenn es ein Spoiler ist, dann höchstens ein Spoiler irgendwie vielleicht von der ersten Folge oder sowas oder von der Grundidee dieser Serie, die ja alle vermutlich kennen. Es geht darum, dass ja auf der Erde Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler komische, mysteriöse Sachen erleben, Dinge erleben, die eigentlich gar nicht sein können. Die wissenschaftlichen Theorien scheinen nicht mehr zu funktionieren. Gleichzeitig gibt es irgendwie Kontakt mit irgendwelchen Aliens. Und in den 60er Jahren, das ist quasi die Vorgeschichte, die da noch erzählt wird, hat eine chinesische Radioastronomin eine Botschaft empfangen von Außerirdischen.
Das Wow-Signal war das.
Ja, und eine Antwort hinaus ins All geschickt. Und darauf basiert das Ganze. Und dieses Drei-Körper-Problem, das taucht halt auf, weil diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Laufe der ersten ein, zwei Folgen ja mit einem mysteriösen Computerspiel zu tun bekommen, wo sie einen Planeten untersuchen müssen, der sich in einem System aus drei Sternen bewegt, und da ist natürlich alles ganz chaotisch und sie müssen das erklären und einen Weg finden, hier die Wesen, die auf diesem Planeten leben, zu retten. Darum heißt das ganze Drei-Körper-Problem. Also es hat wissenschaftlich schon einige nette Ideen. Ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich das noch verlinken kann oder ob schon offline ist, mal für Radiosender hier in Österreich FM4 ein Interview gegeben über das, was wissenschaftlich ist und das, was nicht wissenschaftlich ist. Also was da schon kompletter Quatsch ist, ist die Methode, wie sie da diese Radiobotschaften hinaussenden, weil das haben wir auch schon bei uns hier im Podcast immer wieder mal erwähnt, dass es gar nicht so einfach ist, eine Botschaft quasi an Aliens zu schicken, wenn man nicht genau weiß, wo sie sind, weil es ist schon schwer genug, mit der Voyager-Sonde zu reden und die ist noch nicht mal aus dem Sonnensystem draußen. Und selbst von da ist es schwierig, was hinzuschicken oder was zu empfangen, weil halt ja die Signale so schwach werden. Wenn man nicht genau weiß, wo man hinsendet oder wo was herkommt, dann hat man keine Chance, was zu empfangen. Und da machen sie es irgendwie, indem sie die Radiosignale an irgendwelchen Sonnenatmosphärenschichten reflektieren und verstärken. Ja, das ist schlicht, das ist ausgedacht. Also da gibt es nicht mal einen Ansatz, wie das physikalisch funktionieren soll und astronomisch.
Ich denke mir, warum nicht einfach, also wenn man das schon so macht, ja, warum dann nicht einfach darauf vertrauen, dass die Aliens das können, dass die das detektieren können. Da brauche ich mir nicht irgendeinen Scheiß ausdenken, sondern dann kann ich einfach sagen, ja, okay, die haben so super sensitive Detektoren, dass die halt einfach auch dieses schwache, breit gefächerte Signal von der Erde empfangen können. Das ist doch irgendwie plausibler, als sich dann irgendeinen Scheiß auszudenken, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Science-Fiction-Buch geschrieben. Ich weiß nicht, was man sich dann denkt, wo dann die Handlung besser konsumierbar wird, wo ich mir quasi was ausdenken kann oder muss, damit die Handlung vernünftiger konsumierbar wird, oder wo ich vielleicht gerade erst dann beim Lesen wieder aus dem Fluss komme, wenn ich mir denke, wieso, jetzt hat der glaubt einfach hier, dass die Aliens kriegen das so hin, das muss er irgendwie begründen, erklären. Also es ist ein bisschen schwierig, und vor allem, man kriegt, glaube ich, auch von den ersten paar Folgen einen falschen Eindruck davon, was diese Serie und die Trilogie der Bücher tatsächlich ist. Du hast die Bücher ja nicht gelesen, oder?
Nein.
Das sind drei komplett unterschiedliche Bücher. Das sind wirklich also drei Bücher, die tatsächlich kaum unabhängig voneinander zu lesen sind. Ich glaube, du kannst nach dem ersten Band aufhören. Das geht theoretisch, glaube ich. Aber eigentlich ist es schon eine fortlaufende Handlung, dieser drei Bücher.
Halt mit urviel Zeit dazwischen wahrscheinlich, ne?
Ja und nein. Das spoilere ich jetzt nicht, wie sie das Problem lösen mit der Zeit. Aber es sind drei komplett unterschiedliche Bücher. Das erste Buch ist insofern sehr originell, als es die originellsten Ideen enthält. Und von diesen originellen Ideen haben sie halt in der Verfilmung oder in der Serie viel rausgeschmissen, weil halt das erste Buch ein wirklich chinesisches Buch ist, ja. Logischerweise, was von einem Chinesen geschrieben worden ist und in China spielt. Also, aber halt auch wirklich viel, ja, diese chinesische Kulturrevolution, die auch gleich am Anfang der ersten Folge vorkommt in der Serie. Also, ein Setting, das wir, mit wir meine ich jetzt hier uns in Europa oder ja, generell im globalen Westen, was wir hier nicht gewöhnt sind von unserer Science Fiction. Ja, wir sind nämlich Amis in Raketen und sowas gewöhnt, ja, aber nicht irgendwie diese ganze chinesische Kultur. Das heißt, das macht es schon sehr interessant. Ja, und auch diese Idee mit dem Dreikörperproblem, mit den Computerspielen und so weiter. Auch das ist sehr originell. Also da ist es ein originelles Science-Fiction-Buch. Das zweite Buch ist ein, wenn man so will, so klassisches Science-Fiction-Buch. Da ist dann gar nicht mehr so viel genuin Chinesisches mit dabei. Das ist einfach ja klassische Science-Fiction, die dann auch deutlich in der Zukunft spielt und so weiter und deutlich fremder ist von der Welt her als die Welt aus dem ersten Teil, die ja im Wesentlichen unsere Welt ist. Und der dritte Band, das ist dann wirklich so, ja, Hardcore Science Fiction Space Opera. Das geht, wenn man es will, kann man es als Spoiler verstehen, dann skippt kurz mal irgendwie 10 Sekunden oder 20 Sekunden nach vorne. Aber der dritte Teil hört nach dem Ende des Universums auf. Also cool. Da geht's wirklich, das ist halt wirklich so Stephen Baxter-mäßige Hardcore-Science-Fiction. Also da wird es dann wirklich ganz arg. Und es sind drei komplett unterschiedliche Bücher, jetzt vom Stil her. Und das kriegt man aber hier in der Handlung vom ersten Teil noch nicht mit, weil das halt wirklich etwas ist. Sie sehen, die hocken alle in London rum und so weiter. Das fand ich auch ärgerlich, dass sie da dem chinesischen Wissenschaftler, dem das alles passiert, im Buch wie eine Gruppe von englischen Wissenschaftlerinnen und PhDs und so weiter gemacht haben. Das fand ich ein bisschen komisch.
Aha, ach so, das heißt, diese Gruppe, das gibt's im
Buch auch nicht. Nein, nicht. Das ist ein Kerl aus China im Buch, diese Gruppe.
Oh, okay, aber sie, die
Radioastronomin gibt es schon noch.
Ja,
die gibt es schon, na klar, die ist im Buch, die kommt vor, natürlich, ja.
Okay, interessant. Es
spielt doch alles in China, also in London spielt gar nichts im Buch.
Ja, naja, ich meine, das ist, ja, vielleicht das, keine Ahnung, produktionstechnischen Gründen, dass sie das irgendwie nicht in China drehen wollten, wie auch immer. Aber das, ja, ich finde diese Gruppe auch ein bisschen komisch. Ich meine, irgendwie, es ist ganz cool, dass es irgendwie junge Leute sind und dass es halt auch eigentlich die zwei Hauptdarstellerinnen mehr oder weniger, ne, Frauen sind. Junge Frauen, junge Wissenschaftlerinnen. Ja, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen auch eine komische Dynamik. Ich weiß nicht. Er soll vielleicht halt so irgendwie jung und cool sein und Ding und ist aber irgendwie ein bisschen seltsam.
Also bis jetzt fühle ich mich von der Serie noch gut unterhalten. Es ist natürlich wissenschaftlicher Quatsch dabei, aber ich meine, wenn das nicht wäre, dann wäre es keine Science Fiction, dann wäre es eine Dokumentation über Wissenschaft. Also da muss irgendein Quatsch dabei sein.
Nein, ich meine, man darf da auch nicht so streng sein. Ich denke mir immer nur, ich schaue mir lieber Science Fiction an, die so ein bisschen trashig ist, weil da kommt man nicht in die Gefahr, dass man da irgendwie erwartet, dass da irgendwas richtig gut durchdacht ist, oder?
Ja, das ist eine Idee.
So, dann macht es einfach nur Spaß. Und ja, aber so, wenn man schon so diesen Anspruch hat und sich so komplexe Dinge ausdenkt und dann denkt man sich komplexe Dinge aus, die aber nicht so sind. Also das finde ich dann so unbefriedigend.
Das ist die Gefahr, ja. Also wenn ich sowas habe wie Star Wars, ja, da kann ich natürlich irgendwas machen. Ja, das ist halt, da rechnet niemand damit, dass das irgendwie wissenschaftlich erklärbar sein muss. Auch nicht, wenn ich wirklich so Hardcore Science Fiction mache, die halt wirklich irgendwo 10 Millionen Jahre in der Zukunft spielt oder sowas. Ja, da kann ich halt auch mit wissenschaftlich seriösen Elementen frei spekulieren, wie ich will. Das gibt's auch viele Autorinnen und Autoren, die das gut machen. Ja, aber wenn ich wirklich was mache, was in der Gegenwart ansetzt, so wie sie ja im Buch und Serie gemacht sind und auch auf der gegenwärtig aktuellen Wissenschaft basiert, ja, dann muss man sich vielleicht oder sollte man sich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen, nicht sofort irgendwie die Leute, die zumindest ein bisschen Ahnung haben, sofort quasi mit der Nase drauf zu stoßen, dass das eigentlich Quatsch ist, was da abgeht.
Ja. Naja, aber es ist gut gemacht. Also man kann sich's auf jeden Fall anschauen. Ja. Lasst euch nicht abschrecken.
Ich würde es allen tatsächlich empfehlen zum Anschauen. Es ist jetzt irgendwie nichts, wo man sich so massiv ärgern muss drüber, wie, keine Ahnung, irgendwelchen Roland Emmerich-Filmen oder so. Ja, also da.
Also das stimmt. Nein, Gottes Willen, nein. So schlimm ist es nicht. Es kommt nicht der Mond auf uns zu oder so. Nein,
es ist eine unterhaltsame Science-Fiction-Serie, die durchaus spannend ist. Also ich finde sie gut. Also ich habe da jetzt, wie gesagt, es ist nicht das, was im Buch drin steht. Also schon zum Teil, aber ja, die Diskussion ist eh eine andere. Ein Buch und eine Verfilmung oder eine Serienversion von dem Buch muss immer anders sein. Aber finde ich gut unterhalten. Ihr könnt mal schauen, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schreibt uns. Vielleicht könnt ihr Evi überreden, doch nochmal eine Ausnahme zu machen und irgendwie eine ausführlichere Folge zur Wissenschaft von Three Body Problem zu machen. Oder ja, wir machen es in der Spezialfolge, wo wir auch über Dune reden. Da machen wir Dune und Dreikörperproblem gemeinsam.
Ja. Als drei Körper quasi, ja, also genau. Zu dritt wieder. Ja, okay.
Ja, schau mal. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt mir einfach, dann kriegen wir es raus.
Okay, sind wir durch?
Ja.
Hast du was anzukündigen, Florian?
Ja, ich bin wieder ein bisschen unterwegs. Einerseits mit den Science Busters. Das sind wir am 25.04., also eh schon in ein paar Tagen nach der Erstveröffentlichung in Wagner. Wagner ist irgendwie, glaube ich, ein kleiner Ort südlich von Graz, ich glaube bei Leibniz irgendwo dran. Da gibt es anscheinend irgendwie ein Sommerkulturfest, irgendwas. Da spielt
Wagner, man so wie der berühmte Komponist?
Nein, mit A hinten dran.
Ah, Wagner. Okay.
E-A-G-N-A. Aha. Ja, die Leute, die da in der Einzugsbereich sind, werden wissen, wo es ist.
Die wissen es, ja, okay.
Ja, da gibt es eine unserer aktuelle Science Busters Show. Dann am 3. Mai gibt es eine Science Busters Show in Wien, am 4. Mai in Mühlbach. Das ist so ein bisschen in der Wachau, ein bisschen abseits der Wachau, also so ein bisschen Waldviertel. Auch da, die Leute, die da hinkommen, wissen, wo es ist. Also Mühlbach in der Nähe der Wachau. Am 7. Mai sind wir mit den Science Busters in Salzburg, am 8. Mai in Linz und am 11. und 12. Mai in München. Das sind meine Termine, wo ich mit den Martin Puntigam und Martin Moder Science Busters spiele. Und dann halte ich am 29. April noch einen Vortrag in Krems, ja, auch Krems an der Donau in der Wachau. Da geht's um Wissenschaftsskepsis und Wissensvermittlung und was man dagegen tun kann, also gegen das Erstere und wie man Zweiteres besser machen kann.
Was kann man gegen Wissenschaftsvermittlung tun? Nichts wirksames, leider.
Ja, und da
wir machen weiter.
Der Eintritt ist frei, soweit ich mich erinnere. Ich verlinke die Infos in den Shownotes. Was treibst du so?
Ich bin in Schulen unterwegs, eigentlich ausschließlich in den nächsten paar Wochen. Also nichts Öffentliches. Ein Kindergeburtstag ist auch dabei. Ja, aber nichts, wo ihr mit dabei sein dürft. Sorry.
Okay, gut. Dann... Dann seid's nicht dabei, seid da dabei, wo ihr dürft und könnt. Die Infos zu allen Terminen gibt's in den Shownotes. Und wenn ihr uns Fragen schicken wollt, die wir beantworten vor dem Veranstaltungsteil, dann schickt die an fragen@dasuniversum.at. Und wenn ihr uns was anderes schreiben wollt, schreibt uns an hello@dasuniversum.at. Und diese Gelegenheit können wir nutzen, um noch ein paar Kommentare, ein bisschen Feedback zu unserer vergangenen Live-Show mitzuteilen, weil da haben uns auch Leute geschrieben und ich habe in der letzten Folge, als wir über die Live-Show in Herten gesprochen haben, gesagt, ich werde noch ein paar Kommentare raussuchen, weil ja, da viele waren. Ein sehr schöner Kommentar stammt von Andrea und Uwe. Sie haben gesagt, also Uwe schreibt, seine Frau und er waren dabei und es hat ihnen sehr gut gefallen. Und er schreibt auch, seine Frau ist leider nicht so sehr an Astronomie interessiert, aber trotzdem hat sie sehr viel verstanden. Schau, ist doch schön.
Gutes Zeichen. Hat sie gefallen auch? Also hat sie es nur verstanden, sich aber gedacht, Gott, wie langweilig, oder?
Kann ich dir nicht sagen, so ausführlich war die E-Mail nicht. Ja, dann gab es eine E-Mail, ich weiß gar nicht, ob wir das öffentlich machen sollen oder nicht, aber ich mache es einfach. Da hat uns auch eine Hörerin der Folge 100, der Podcast-Folge 100 geschrieben. Die hat geschrieben, sie erinnert sich dran, dass du bei einem Fest mit ihr im 60er-Jahre-Badeanzug unterwegs warst. Also irgendwie eine Kollegin von ihr.
Ja, ja.
Wenn du da was dazu sagen willst, gerne. Wenn du Fotos teilen willst, auch gerne. Ansonsten gehe ich zur nächsten E-Mail weiter.
Aber du weißt, wenn jemand Fotos davon hat, weißt du, wer das ist.
Wahrscheinlich ich oder der Bernhard, ja.
Wer sonst hat alle... Gut, ah ja, stimmt, der Bernhard hat auch Fotos. Aber du hast wahrscheinlich auch alle Fotos. Du hast aber nicht mal alle
nicht
Fotos,
dabei.
Die jemals irgendwo waren auf einer Webseite, auf einem Harddrive gespeichert und überhaupt. Nein?
Die ich gemacht habe. Also ich habe jetzt nicht fremde Fotos irgendwo eingesammelt.
Ah.
Und ich kann mich nicht erinnern, bei einer Party gewesen zu sein, wo du im Badeanzug rumgelaufen bist. Also habe ich vermutlich keine Fotos, weil ich da nicht war.
Das war eine Faschingsparty, ich glaube zumindest, dass das Fasching war, vielleicht waren die einfach so verkleidet, aber ich glaube, es war Fasching. Auf der Kufner Sternwarte, der Grund für den Badeanzug war, dass genau gegenüber von der Kufner Sternwarte das Otterkringer Bad ist, einfach ein Freibad in Wien und das ist halt genau auf der anderen Straßenseite und dann haben wir uns gedacht, als wären wir gerade aus dem Otterkringer Bad rausgefallen und hätten diese Party zufällig gefunden und dann waren wir so die annoying Guests, also wir haben so getan, wir waren natürlich beliebt und alles und da gibt's Fotos.
Ja, ich schau mal, vielleicht bin ich noch welche.
Ja, ich schaue auch, ob die noch, also das ist alles natürlich sehr lang her, aber Kathi, wenn du Fotos hast, schick sie nicht. Nein, es war sehr lustig. Ich habe erst vor kurzem wieder gedacht, wo ich eigentlich diese Badehaube habe. Wir hatten so Badehauben, so Rüschen-Ding und also es war so, ja, richtig cool. Ich finde sie nicht mehr und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die weggehaut habe. Sowas haut man doch nicht weg. Ja, aber es ist wahrscheinlich bei irgendeiner Übersiedlung irgendwo zurückgeblieben, leider.
Das ist ein privates Problem. Wir machen hier weiter mit Feedback aus unserer Hörerschaft. Karl Heinz sagt auch, vielen Dank für die tolle Veranstaltung in Herten. Es war ein wirklich schöner Abend und gelernt hat man auch wieder was. Ja.
Na, schau. Aber.
Dann Kuno, das Photon hatten wir schon in der letzten Folge erwähnt. Ralf, der hat uns geschrieben, dass er ein Autogramm von Helen Ahner haben wollte.
Mhm.
Die Frau, mit der wir eine Folge gemacht haben, über das Planetarium, weil Helen ein sehr schönes Buch über die Geschichte des Planetariums geschrieben hat. Und er hat sie dann kontaktiert wegen ihrem Buch und hat dann eins bekommen. Ja, also auch da haben wir die Vermittlung leisten können. Und ja, Ralf, danke für deine Spende, die du gemacht hast. Und er hat übrigens auch ein Teleskop, das er jetzt Horst genannt hat. Das bezieht sich auf einen anderen Podcast, wo wir über Teleskop-Akronyme diskutiert haben und überlegt haben, was Horst heißen hätte können. Und dann haben wir noch Lena. Lena bedankt sich für den Podcast, weil sie eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommt, beruflich, studiummäßig, aber ja, mit Begeisterung jetzt den Podcast hört und für das Universum, also das Reale da draußen, ein bisschen auch real, aber den Kosmos-Universum, das Kosmos-Universum, das Weltall begeistert ist und sie sich sehr freut drüber und deswegen Danke sagen möchte. Und sie war in Chile und Argentinien und hat zwar keine Sternwarten besucht, aber sich sehr gefreut, jetzt mit neuem Wissen den Himmel und die Sterne beobachten zu können.
Und hat auch dein Buch auf die Reise mitgenommen, ne?
Genau, hat sie auch ein Fotos geschickt.
Ja, ich war natürlich ganz neidisch, dass mein Buch war noch nicht in Chile. Ja,
vielleicht hat sie es schon vorher ausgelesen gehabt.
Möglich. Ja. Nehmt doch mal mein Buch auf eine Reise mit. Nein, ich bin nicht neidisch. Hast es dir verdient.
Bei mir war es ein Taschenbuch. Ganz coole Fotos. Hardcover. Du musst das da ein bisschen Taschenbuch rausgehabt. Da kann man besser verreisen.
Ja, es war nicht erfolgreich genug für ein Taschenbuch. Tut mir leid. Müsste das Hardcover mittragen. Aber es waren ganz coole Fotos, eben von Landschaften in Südamerika, von Buenos Aires bis ans Kap der guten Hoffnung. Nein, nicht Kap der guten Hoffnung, das andere. Kap, wie heißt Horn. Das? Ah, danke. Gott.
Daneben. Ja, vielen Dank für euer Feedback. Hat uns gefreut.
Voll, total. Ganz herzlichen Dank. Und wir bedanken uns natürlich ganz zum Schluss auch noch mal wie immer für eure Unterstützung. Und für eure vor allem finanzielle Unterstützung. Also wir bedanken uns natürlich auch für eure Unterstützung in Form von Bewertungen und Kommentaren und so weiter und Empfehlungen und Mundpropaganda und erzählt allen Leuten, wie toll der Podcast nicht ist, damit sie ihn auch hören können.
Ganz wichtig übrigens, schreibt gerne Kommentare bei Apple Podcast und so weiter. Das ist auch für den Algorithmus anscheinend sehr, sehr wichtig, dass da regelmäßig viele Kommentare erscheinen. Dann geht's uns algorithmisch besser und wir werden öfter angezeigt und neue Leute können was
hören.
Wer
möchte nicht, dass es ihm oder ihr algorithmisch besser geht?
Yay. Und ihr müsst doch gar nichts Langes reinschreiben. Schreibt einfach, mir gebt 5 Sterne und schreibt super Podcast, gerne wieder oder irgendwie sowas. Muss gar nicht viel drinstehen. Dann ist der Algorithmus schon zufrieden. Ihr könnt natürlich gerne mehr
oder
reinschreiben,
wenn
ihr wollt.
Super Podcast, scheiß Algorithmus. Wirkt das auch?
Wahrscheinlich. Solange was drinsteht und 5 Sterne sind, ist es super. Ja, macht das gerne. Klingt immer blöd, aber sowas ist tatsächlich hilfreich, wenn die ganzen depperten Algorithmen, die überall sind, ja, unseren Podcast entsprechend lieb haben und dann Leuten anzeigen, weil dann gibt's mehr Leute, die das hören können und vielleicht diesen Podcast gut finden.
Genau.
Und wenn ihr es nicht machen wollt.
Wenn nicht, dann macht es nicht. Ist auch wurscht. Vollkommen in Ordnung. Jetzt habe ich mich aber noch nicht bedankt, gell? Die netten Menschen, die ihre Freude an dem Podcast und ihre Dankbarkeit für die Existenz dieses Podcasts auch in Euronen ausdrücken möchten. Ja, denen sind wir natürlich immer ganz besonders dankbar.
Eurone, kein Mensch.
Sagt man das nicht mehr?
Das hat man doch nie gesagt. Ja, Euronen. Ja, wirklich nicht. Aber
Euronen? Wurscht. Na sicher. Ach, Deutsche sagen das doch sicher immer noch, oder? Euronen.
Das ist genauso Leute, die sagen irgendwie zum Bleistift, bitte zum Beispiel sagen oder sowas.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich furchtbar. Ich glaube, das kommt einmal, wenn man zu viel mit Kindern arbeitet, dann fängt man an, solche doofen Sachen die ganze Zeit zu sagen.
Wir freuen uns immer über den Dank in Euro. Wenn ihr Euronen habt, schickt uns auch. Die nehmen wir auch zur Not, aber Euro sind uns lieber.
Schickt uns Geld. Und zwar schickt uns Geld über PayPal oder über Steady und Patreon, wo man ein Abo abschließen kann und dann braucht ihr euch nicht mehr drum kümmern und dann kriegen wir jedes Monat Kohle. Seit dem letzten Mal haben uns Michael, Matthias, Lena und Thomas eine Spende zukommen lassen. Ganz herzlichen Dank an euch.
Vielen, vielen Dank.
Dann seid ihr uns auch schon wieder los, weil jetzt machen wir Schluss. Oder wolltest du noch was sagen?
Nein. Ich wollte sagen, vielen Dank für die Spenden. Das freut uns, weil wir kriegen kein Geld außer von euch, selbst wenn wir bei Spotify oder sonst wo angezeigt werden. Wir kriegen nichts dafür. Auch, ich glaube, selbst wenn Spotify ab und zu Werbung vorne oder hinten bei unserem Podcast schaltet, was Spotify ja macht.
Tut sie, wirklich.
Ja, wenn du kein Spotify-Abo hast, für das du zahlst, dann glaube ich, läuft da schon Werbung. Aber von dem kriegen wir alles nichts. Ja, also wir kriegen tatsächlich nichts, außer das, was.
Und da können wir auch nichts dafür, dass die Werbung da irgendwie davor oder danach spielen, wenn sie das tun. Also das ist irgendwie,
Also wir kriegen alles, was wir mit diesem Podcast verdienen wir durch euch. Und ansonsten gibt es niemanden, der uns was gibt. Deswegen freuen wir uns und bedanken wir uns jedes Mal. So wie jetzt. Vielen Dank.
Danke. Jetzt aber seid's uns los.
Jetzt seid's uns los.
Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut.
Bis in 2 Wochen. Tschüss.